Die heutige Folge wird euch präsentiert von unserem Werbepartner Dextro Energy. Gerade im Moment bei den heißen Temperaturen ist natürlich die Verpflegung äußerst wichtig. Und gerade ich mit meinem Lieblingsprodukt, die Salztabletten und die Gams, komme ich natürlich sehr, sehr gut durch die Hitze. Fizi, was ist denn dein Lieblingsprodukt?
Mein Lieblingsprodukt greift immer nach dem Radfahren und da komme ich mir immer vor wie am Pool, wie im Urlaub im All-in-5-Sterne-Hotel, wenn ich mein Tropical Cocktail mir selber anmixe, den Recovery Shake. Ich kann gar nicht genau sagen, ich glaube Tropical heißt der Geschmack auch, ist der Wahnsinn, ist der absolute Wahnsinn. Und das ist mein Liebling. Also er wirkt, er bringt und er schmeckt so unfassbar gut.
Da muss ich auch einhaken und auch noch mit auf den Zug springen. Das ist es wirklich. Also wenn man, glaube ich, ich glaube 5 Top-Produkte, die ich wirklich regelmäßig benutze, sind die Salztabletten, weil ich halt auch, glaube ich, mehr salze als jeder andere Mensch hier auf diesem Planeten. Die Gams, die mag ich echt gerne, immer Abwechslung. Also da hat mich letztens noch der Martin gefragt, welche Geschmacksrichtung kannst du empfehlen? Ich sag, hol alle, weil es ist immer schön, wenn man 2, 3 verschiedene Sorten dabei hat, wenn man ein bisschen Abwechslung hat. Die habe ich dabei. Die Gels natürlich, finde ich auch super. Und mein Favorit, wo es aber auch Leute gibt, die sagen, nee, mag ich gar nicht, ist das Multifrucht ISO. Die anderen nehmen lieber das Blutorange. Andere mögen das Blutorange nicht, wie ich zum Beispiel. Ich fahre voll auf Multi ab. Also da ist, glaube ich, auch für jede Geschmacksrichtung, für jeden was dabei. Und nachher, glaube ich, da gibt es gar keine Diskussion über Geschmack bei dem Recovery-Drink. Sind wir uns beide ausnahmsweise mal einig.
Der Wahnsinn, ne? Also das ist echt geil. Es gibt die Gummibärchen übrigens auch mit, ich glaube, mit Sodium, was im wahrsten
Sinne
ist. Die schmecken dann auch ein bisschen, die schmecken nicht so süß. Das finde ich ganz cool, weil irgendwann machen wir uns nichts vor. Nach ein paar Stunden geht ja das Süße, egal wie lecker es ist, irgendwann Ohren raus und da ist das gut und du kannst dir quasi dann eine Salztablette sparen, weil ist schon dabei. Und was mir noch einfällt, bei Gels bin ich Apfelfan tatsächlich.
Ja, habe ich auch jetzt. Ist auf jeden Fall okay, also muss ich sagen, am Anfang dachte ich ein bisschen skeptisch, aber geht.
Ja, das ist...
Läuft. Und was vielleicht auch ganz wichtig ist, jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, ja, ich habe hier aber auf Google, Amazon, was weiß ich, irgendwas gefunden, da kostet alles die Hälfte, bla bla bla. Leute, ich kann euch nur einen Tipp geben, bevor ihr irgendeinen Billigschrott an ISO, Ernährungsergänzung, bla, macht euch schlau, vertraut da wirklich etablierten Firmen.
90 Jahre Tradition.
Genau. Und greift da nicht in irgendeine Kiste. Ich glaube, der Alex hat es uns auf Mallorca noch gesagt, ne, dass irgendwie ein Schützling von ihm, den er trainiert, sich irgendein Billigzeug im Internet bestellt hat und danach richtig mit dem Magen zu tun gehabt hatte. Also Leute, kauft was Vernünftiges. Wir können euch Dextro empfehlen und mit dem Code VATASIA15 packen wir auch noch alles mal in die Shownotes mit dem Link und dem Code spart ihr sogar 15% beim Dextro im Shop.
Dem kann ich nichts weiter hinzufügen, außer lasst es euch schmecken. Ride on? Nee, Mode on heißt es seit neuestem, ne?
Und jetzt heißt es Dextro Mode on. Und los geht's mit dem Podcast.
VATASIA, der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jede Ausrede zählt.
Wir gehen rein, Fizi. Wir sind mittendrauf auf Sendung. Wie würde Richard fragen, wo erwische ich dich, mein Lieber?
Markus. So, wir überlegen gerade, wie der Kompagnon von Richard heißt. Markus, du erwischst mich in südlichen Gefilden. Ich habe mir nach dem harten Radsportwochenende eine Auszeit genommen. Und du weißt, ich bin Backpacker, ich bin alternativer Typ. Du erwischst mich auf Korsika.
Eieiei. Wo bist du denn jetzt genau da auf Korsika? Also du bist mit dem Auto nach Rad am Ring, also unverzüglich eigentlich, ne? Wir sind sonntags nach Hause gefahren und waren sonntags gegen, spät Nachmittag, früher Abend wieder daheim.
Genau.
Und du bist montags morgens, nachts, morgens um 4 Uhr oder was, glaube ich, ne? Bist du los?
Ja, richtig. Also ich bin in, wie sagt man so schön, in guter alter deutscher Manier, in aller Herrgottsfrühe los. Du sagst es, Rad am Ring zurück, ich glaube, 16, 17 Uhr zu Hause gewesen, Sachen in die Ecke geschmissen, schon vorgepackt. Auch das ist ein Erwachsenen-Level, was ich in meinem Leben vorher noch nie hatte. Ich weiß nicht, ob du einer bist, der eine Woche vorher seine Sachen mit Liste packt. Ich packe immer am Tag der Abreise, schmeiße ich alles in eine Tasche und hoffe, dass es ausreicht. Und ja, lass mich überlegen. Wir sind um 3 Uhr ging der Wecker und um 5 vor 4 genau saßen wir im Auto und die Reise ging gen Süden.
Und dann erstmal nach Italien oder seid ihr durchgefahren? Also ja, Österreich, Bayern, irgendwo Stopp?
Nee, durch. Also wir sind durch halb bis Italien. Wir hatten dann nicht den Mut, so zu fahren, dass wir direkt zur Fähre fahren. Die ist nämlich am Dienstag nach Rad am Ring um 13 Uhr mittags gefahren. Und da haben wir gesagt, hey, wer weiß, der Teufel steckt ja im Detail. Wer weiß, was passiert. Lass uns ein bisschen Puffer einplanen. Und der Puffer war halt mehr oder minder die Nacht von Montag auf Dienstag. Dass wir gesagt haben, wenn irgendwas kommen sollte, was soll kommen? Unfall und so, dann ist die Scheiße eh vorbei. Also wenn irgendwie, keine Ahnung, der Monsterstau kommt, vor dem hatten wir Angst, dann haben wir auf jeden Fall noch eine Nacht Puffer. Und ich sag mal so, die Nacht jetzt nicht, aber es war schon gut, dass wir den hatten. Die Schweiz, an der Schweiz lag's. Also wir sind, Bayern haben wir uns geschenkt, wir haben uns Österreich geschenkt, wir sind quasi A3 runter, dann irgendwo, was ist das, 61, keine Ahnung, abgebogen, Karlsruhe, Freiburg, Weil am Rhein, über die Grenze in die schöne Schweiz bei Basel. Bis dahin der Plan, der Masterplan, super funktioniert. Wir sind, wie gesagt, um kurz vor 4 los. Wir waren um kurz vor 9 in Weil am Rhein. Ein kleines Wermutströpfchen. Ich wurde in Deutschland, ich glaube sogar, ich würde mal sagen, so zwischen uns und Frankfurt irgendwo von einer mobilen Blitze erwischt. Das muss man auch erstmal schaffen mit dem Bus. Und war, glaube ich, 100. Ich war 120. Ja, doof gelaufen. Und ja, Weil am Rhein, erster Stopp. Klassisch als guter Deutscher kehrst du beim Meckes ein. Meckes macht um 9 Uhr auf. Wir waren um kurz nach 9 drin. Kaffee, ein bisschen was zu essen. Und dann schnell durch die Schweiz. Schweiz, 350 Kilometer ungefähr. Ist ja ein kleines Land. Fährst du schnell durch. Da müssen wir nicht groß anhalten. Einfach durch. Ich will nach Italien. Ich will an den ersten Rastplatz da. Und dort will ich meinen Espresso trinken. So wie es ein guter deutscher Touri macht. Für die Schweiz kaufst du eine Jahresvignette. Oder so sprechen die das aus. Und in der Schweiz ist ja alles super. In der Schweiz ist ja alles perfekt. Es ist alles gut gedeichselt. Es sieht ein bisschen aus wie Miniaturwunderland, wenn du diese Berge dann da siehst. Und an den einen oder anderen See sind wir auch dran vorbei. Ist schon ganz schön. Nur wir hatten Stau, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir haben für diese 3,5 Stunden avisiert. Ich glaube, der hat 3-4 Stunden avisiert, haben wir, glaube ich, 7,5 Stunden gebraucht. Wir standen vorm Gotthard, wir standen vor Luzern. Es war eine Zerreißprobe, sagen wir es so, wie es ist. Und es war so nicht geplant. So kamen wir relativ spät in Italien an. Wir wollten eigentlich bei Livorno irgendwo eine Bude nehmen, dass wir morgens nur aufstehen zur Fähre. Haben dann gesagt, hey, aus zwei Gründen. Einmal, Toskana war schon ganz schön letztes Jahr. Und dann morgen früh können wir auch noch was fahren. 13 Uhr ist jetzt nicht super spät. Ne? Wir sind eh mit Kindern um 7 Uhr wach. Können wir auch um 8 Uhr losfahren. Und dann kommt das erste geile Highlight der Tour. Wir sind bei Booking oder Airbnb, keine Ahnung, eine Bude gesucht. Gab noch ein bisschen hin und her, aber haben eine gefunden. Und wir hatten letztes Jahr so eine geile Hütte auf dem Berg. Wir haben das gleiche letztes Jahr gemacht, nur mit Sardinien. Und hatten da eine Hütte auf dem Berg. Und das war, also die Hütte war, keine Ahnung, 500 Jahre alt. Du hattest einen Blick morgens, Traum. Ich kam mir vor wie Vincenzo Nibali bei der Lombardei-Rundfahrt persönlich in der Toskana. Das macht doch keinen Sinn, was ich gerade erzähle. Aber egal. Auf jeden Fall wollten wir sowas wieder haben. Und ich dachte, ich hätte sowas gefunden. Haben es gebucht, hat auch alles super geklappt. Wir waren dann, mittlerweile war es auch schon 7:30 abends, also so viel zum Thema, wir haben genug Zeitpuffer. Und dann sind wir in eine, also wenn du mal Google Maps aufhast, gib mal Aula ein, A-U-L-L-A. Das ist eine Gemeinde in der Toskana, 10.000 Einwohner. Und von da 10 Kilometer in die Pampa. Wir sind einen Weg gefahren, das kannst du dir nicht vorstellen. Kommen in einem Bergdorf raus, keine Ahnung, also dir wäre das italienische Herz aufgegangen. Ich war froh, ich im Bett lag, aber am nächsten Morgen war die Aussicht sehr geil.
Ihr wart in Malia, kann das sein?
Boah, das habe ich irgendwo gesehen. Also Aula, kann ich mich dran erinnern, haben wir am nächsten Morgen Kaffee getrunken.
Weil ich war erstmal ein bisschen stutzig, weil als ich ja damals beim Rad nach Rom bin, auch durch die Toskana, da haben wir ja übernachtet in Malia in Toskana, heißt das. Und das war ein wunderschönes Städtchen. Also Dörfchen komplett in Stadtmauer eingefasst und mit Aussicht über die ganzen Olivenplantagen. Und ganz, ganz hinten hast du auch noch das Meer gesehen. Also es war traumhaft. Naja, dann habt ihr da übernachtet und am nächsten Morgen ging die Fähre. Was kostet die Fähre darüber?
Das ist eine gute Frage. Ich bin nicht der Reisemanager oder die Reisemanagerin, aber ich habe die Reisemanagerin gefragt. Ich glaube, hin und zurück mit Auto, und dann geht es natürlich nach Größe, also nach Höhe. Die laufen da wirklich mit so einem, ja, wie heißt das, so einem fertigen Metallding auf die zwei Höhen, die es gibt, die du buchen kannst, und checken da deine
Autos.
Eine
Leere.
Eine Leere, genau. Ich weiß gar nicht, Länge? Die haben sie nicht gecheckt, aber vielleicht sehen die das. Ich glaube, hin und zurück 400 Euro. Jetzt muss man aber sagen, ohne alles, ohne Kabine, ohne, du kannst auch Sitzplätze reservieren, ähnlich wie im Zug oder so, da hast du dein eigenes Abteil, war, es geht nur 4 Stunden, es war tagsüber, es war okay, aber du bist halt mit 2 Kindern, ich bin die ganze Zeit über dieses Schiff gelaufen, in jeder Ecke sitzen Leute, wenn irgendwie 2 Zentimeter auf dem Boden gibt, sitzen irgendwelche deutschen Touristen mit ihren Decathlon-Rucksäcken und sitzen da, schlafen.
Die Kabinenpreise bezahlt, gespart haben.
Alle. Ich glaube, da, wir sind um eins war so Boarding oder wie heißt das, Shipping, keine Ahnung. Um 2 ging es los.
Nee, Boarding.
Um 6 waren wir da. Also ich glaube, da hat keiner eine Kabine genommen.
Ja.
Die hätte One Way 80 Euro gekostet. Und auch das hätte uns jetzt nichts gebracht, weil du kannst ja keine Kinder, obwohl könnte man vielleicht, oh Gott, nee, hier komme ich in den Knast, 4 Stunden da einsperren und den schönen Tag machen. Nee, also das ist halt ein bisschen, ja, du suchst deine Ecke, hoffst, dass du da sitzen kannst. Das war der Tag der Mont Ventoux-Etappe und da hatte ich ein bisschen Glück.
Ja.
Wir fahren nach Korsika mit Corsica Ferries, französisches Unternehmen. Es gab so 3, 4 Fernseher, die habe ich gefunden. Und da lief tatsächlich Tour. Also ich konnte zwar ohne Ton und mit einem sehr kleinen Fernseher von sehr weit weg, so an anderen Leuten vorbei, konnte ich so ein bisschen Tour gucken. Das war schon ganz cool. Ja, und dann, du verwachst einfach. Sag mal so, wenn du Erwachsene nur bist, legst dich irgendwo in die Ecke, machst die Augen zu, daddelst mit dem Handy, irgendwann geht das Handynetz weg. Du läufst an allen Leuten vorbei, die, jeder hat Handy in der Hand, du hast irgend so ein komisches Handyspiel am Spielen. Manche ganz viel Uno, es wird sehr viel Uno gespielt. Altersübergreifend. Ja, und du wartest halt, dass die Zeit vorbeigeht, ne? Und dann bist du halt irgendwann um 6 Uhr da. Und dann kommst du in der schönen Stadt Bastia, dort Bastia an, an der Nordostküste. Und war schon geil. Also schon schön. Und wenn du, also klar, Hafen ist Hafen, aber dann fährst du da raus. Schon schön, doch. Und dann sind wir von da 10 Kilometer, 15 Kilometer maximal die Küste runter und sind jetzt auf einem Campingplatz, der nennt sich San Damiano. Das ist ein Campingplatz mit, keine Ahnung wie viel, Stellplätzen für Zelte etc., Campingwagen. Wir haben hier so ein Mobilheim, Chalet, wie man der Franzose oder der Holländer es nennt. Und ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge, so Campingplatz, Urlaub. Alter, das ist Campingplatz Deluxe hier. Das ist, also wirklich, das ist so wunderschön. Also das ist, es ist alles in einem Wald eingefasst, also überall sind hier so Pinienbäume, Begrenzungen sind irgendwelche Hecken, aber alles super gepflegt. Es sind so jede, keine Ahnung, wenn du nach Holland auf einen Campingplatz gehst, der gut ist, hast du, keine Ahnung, Stoppschild ist aus Metall, sage ich jetzt mal ganz doof. Dann ist da ein Kinderspielplatz, da ist da Metall, wenn du Glück hast, so ein bisschen Schaumstoff drumherum mit so Kabelbindern fest. Alles funktionell, sieht gut aus. Hier ist einfach alles aus Holz und zwar neu und also es passt optisch alles sehr geil. Ja, wir haben einen Pool, wir haben 100 Meter zum Strand und mehr habe ich ganz tatsächlich heute noch nicht gesehen, weil heute war der erste volle Tag. Wir waren gestern noch im Leclerc-Supermarkt. Das ist, ja, würde ich mal sagen, sowas wie Carrefour, nur anders. Leclerc sponsort die Tour ich glaube, das Bergtrikot, ich müsste jetzt lügen, deswegen habe ich meiner Frau gesagt, wir müssen, egal wo wir einkaufen, da gehen wir jetzt nur noch einkaufen. Wir müssen die Tour unterstützen, die haben so wenig Geld. Und ja, ja, das ist ganz geil hier. Was war, eine Sache wollte ich gerade noch sagen. Was kennst du das französische Badehosengesetz?
Dass du nur in einer Badehose, wie ich sie auch bei uns trage, an den Pool gehen darfst.
Auch umgangssprachlich Speedo-Gesetz genannt, genau. Und du liest das vorher und denkst, aha, dann recherchierst du ein bisschen. Dann kommst du drauf, ja, ist ein Gesetz aus 1904, bla bla, findet eh keinen Anreiz und keine Anwendung. Ich habe mir tatsächlich so eine, also ich bin seit meinem 14. Lebensjahr Badeshorts-Typ und habe mir tatsächlich so ein Kastending gekauft, jetzt im Voran, und ganz unten in die Tasche gepackt. Und heute Morgen wir zum Pool. Pool, das ist, also die Anlage generell ultra sauber, also wirklich genial. Der Pool, ich habe noch nie in meinem Leben so einen sauberen Pool gesehen. Das ist, also ich weiß
bei
nicht,
ob
da, ja, so geht in die Richtung, genau. aber bei dir sind weniger Leute. Aber das ist, ich weiß nicht, ob es mit der Anlage zu tun hat.
Aber
oder
auch
jetzt,
die schönen Badehosen.
Tatsächlich. Ich bin da morgens hin, spinkse, so gucken, hat schon offen, okay, ja, was machen die da? Dann habe ich tatsächlich aber nur zwei Männer gesehen und die hatten beide so eine Kastending an. Und da steht aber ein riesenfettes Schild an dem Pool mit, mache ich mal ein Foto von, schicke ich dir mal, mit der Erklärung, was du was du tragen darfst und was du nicht tragen darfst. Ja, dann habe ich mir in guter deutscher Manier natürlich die Hose drunter gezogen und oben drüber eine Badeshorts, die man ja auch so trägt. Und dann sind wir zum Pool gegangen. Zum Pool da rein und auch geil, du darfst gar keine Badelatschen mit zum Pool nehmen, die musst du vorher in so ein Regal tun, auch alles aus Holz, und dann gehen alle, wirklich alle müssen durch so ein Wasserbad durch, ne, dass die Füße sauber werden und so weiter. Dann hast du alles mit Kunstrasen ausgelegt, auch finde ich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Pool ist nicht übertrieben groß und nicht überlaufen, aber wie gesagt, sowas Sauberes habe ich noch nie gesehen. Sofort kommt der Bademeister zu mir und fuchtelte irgendwas auf Französisch mit meiner Hose. Und dann habe ich uns erklärt, nee, ich habe die andere Hose drunter. Da dachte, ja, alles okay, ich darf rein. Sonst wäre ich nicht reingekommen. Ja, und dann haben wir...
ja, da ist Zucht und Ordnung. Und
jetzt
da ist Zucht und Ordnung, mein Lieber.
Jetzt habe ich heute mit einem Kumpel telefoniert und ihm das erzählt. Und dann sagte er, ja, er hätte das gehört, dass das so eine Art Pädophilengesetz wäre aus Belgien. Ja, das, ne, wenn du eine enge Badehose, siehst du ja mehr, und wenn du als Mann dann, ne, habe ich aber das ein bisschen weit hergeholt, also auch wenn ich, also ne, wenn, jetzt mal weg von sexuellen Neigungen und krankhaften Störungen und so, aber wenn ich doch eine schöne Frau sehe und das Gleiche passiert hat, das heißt das ja nicht automatisch, dass ich pädophil bin, nur weil links davon irgendwelche Kinder spielen, ne, also das ist ja so ein bisschen, weiß ich nicht, aber das war so, hat mich dann getriggert, mal zu gucken, wieso machen die das überhaupt? Wo kommt das her?
Oder wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, oder du machst mal ein kleines Nickerchen am Pool auf der Liege und wachst mit der sogenannten Morgenlatte auf, dann, was sagen sie denn dann?
Die Mola, ja, genau. Genau, also ich finde es ein bisschen schwer zu, an alle Frauen, es ist nicht so, dass Männer die ganze Zeit mit der Latte rumlaufen, aber es gibt andere. Es gibt ja auch die sogenannte Pisslatte, ne? Wenn du ganz doll pinkeln musst. Also, das ist ja, ne, also da habe ich irgendwie, da kam mir ein bisschen weit hergeholfen. Habe ich ein bisschen jetzt, ne, hier die KI gefragt und so. Und die hat mir im Prinzip, was jetzt wieder, deswegen habe ich das so betont, dass der Pool so fucking sauber war, hat mir das so erklärt, dass die Franzosen tatsächlich, das ist mein erstes Schwimmbad, was ich in Frankreich jemals betreten habe. Deswegen habe ich jetzt auch keine Referenzen. Aber dass die Franzosen wohl sehr viel Wert auf Badehygiene legen und sagen, dass diese weiten Badeshorts, genau wie ich das ja gemacht habe, auch für andere Sachen benutzt werden. Sprich, ich gehe damit zum Pool, ich ziehe die so an, ich setze mich mal wohin und dann gehe ich ins Wasser und so weiter. Und mit einer, ich sag mal, richtigen Badehose ist die Gefahr geringer, dass man das macht. Weil man sich ja gegebenenfalls was drüber zieht. Dann argumentieren die noch ein bisschen mit Sicherheit, wegen, ne, dass die sich aufbläht, bla, sie weiter runterzieht. Und dass zum Beispiel auch Sachen, keine, wenn du die andere Seite nutzt, die haben oft Taschen, dann sind da Taschentücher drin, ne, keine, oder Reste oder irgendwie so. Was, also die beziehen das komplett auf die Hygiene, die, also die KI-Erklärung. Und mit dem sauberen Pool, den ich heute vorgefunden habe, macht das alles Sinn. Dennoch, ich trage die Hose ja, wie gesagt, zum ersten Mal seit meinem, nee, so ein Kastending trage ich zum ersten Mal in meinem Leben. Als Kind hatte ich diese normalen Speedos, die du auch hast. Und dieses Kastending, es ist ungewohnt, ne? Auch wenn alle anderen es tragen, es ist ungewohnt.
Auch wenn man sonst die Radlerhose eng trägt und mit ähnliche Form, ja, nur vielleicht ein bisschen kürzere Beine, aber ja, aber du wirst dich schnell dran gewöhnen und ich persönlich finde halt die, du hast jetzt noch mit Beinen wirklich so eine Speedo einfach praktisch, weil du hast da nicht ewig, wenn du aus dem Pool kommst, kurz abgetrocknet bei dieser Badeshorts, da hast du da gefühlt 2 Stunden noch so nassen Lappen um die Hüfte rum. Also, naja, aber ist ja Geschmackssache. Aber du bist gut angekommen, du bist im Badeparadies, es ist alles sauber. Aber lass uns doch nochmal die Zeit ein bisschen zurückdrehen. Und zwar Freitag, jetzt letztes Wochenende, Rad am Ring.
Ja, die Eifel, die Hölle, nee, nicht die Hölle des Nordens, die, wie heißt es? Ich stehe am Schlauch.
Ja, die grüne Hölle.
Die grüne Hölle,
die
das
grüne
war das.
Die grüne Hölle.
Die grüne Hölle.
Segi.
Bei traumhaftem Wetter, also das Wetter habe ich mitgenommen. Oder, also es war ja auch ein wunderschönes Wochenende, was für uns beide schon freitags begann. Kurz zum Line-up, was haben wir gemacht? Es war Rad am Ring. Es ist ja, glaube ich, jetzt kein Geheimnis mehr, dass wir über Philips Bike Team und Rad am Ring, die zusammengehören, da, sagen wir mal, guten Draht drin haben, ein sehr freundschaftliches Verhältnis und dass das für uns unabhängig von, was es ja sowieso ist, weil diese Strecke einfach absolut beeindruckend ist, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Für die, die es vielleicht noch nicht gefahren sind und nicht kennen, was diese Strecke überhaupt vermag, kannst du wahrscheinlich gleich mit deinem Solo da mehr von erzählen. Aber es ist absolut beeindruckend. Und ja, so ist es also für uns, für unser Team natürlich auch ein Highlight des Jahres, wenn nicht das Highlight sogar. Und dieses Jahr habe ich mir so eine kleine Egoismus-Tour erlaubt und habe im Vorrein, ich sag mal so, relativ viel Werbung für ein Achterteam gemacht. In der Vergangenheit bin ich schon 1, 2, 3 Mal Achterteam gefahren, fand das immer sehr geil. Achterteam fürs 24-Stunden-Rennen. Es gibt bei Rad am Ring verschiedenste Wettkämpfe auf dem Rennrad und auf dem Gravel, Mountainbike, zu meiner Überraschung. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm irgendwie. Wurde dieses Jahr nicht mehr ausgetragen. Dafür wurde es mit oder von Gravel ersetzt. Und ja, es startet freitags mit einem Zeitfahren, eine Runde auf dem Ring. Es gibt samstagmorgens die Möglichkeit, gegen einen kleinen Obolus frei Schnauze auf dem Ring zu fahren, im gewissen Zeitfenster, wie man das möchte. Und dann startet gegen mittags die Rennen, angefangen mit einer Runde 25 Kilometer, 3 Runden 75, 6 Runden 150 Kilometer. Jede Runde ist gespickt mit 560 Höhenmetern. Kann man sich jetzt mal selber ausrechnen, was das in Summe heißt. Oder wenn man sagt, das reicht einem nicht, das am Stück. Ich hätte gerne Belastung, Pause im Wechsel und das Ganze über 24 Stunden. Dann kann man das Ganze auf dem Ring mit dem Rennrad natürlich in einer Teams, schwierig. Ich glaube, ganz alleine kann man es nicht machen. Man braucht ein Team dabei. Also als Einzelstarter im Zweierteam oder Zweistarter im Viererteam oder wie wir es gemacht haben, im Achterteam machen. Und im Endeffekt ist das ein Staffellauf. Man hat einen Transponder in einer Flasche. Wobei ich mich gerade frage, wer hat den eigentlich zurückgebracht? Kommen wir gleich nochmal zu. Und der Transponder hat die Möglichkeit, 24 Stunden lang von, ich sage jetzt mal roundabout 1 Uhr bis 1 Uhr, von 1 Uhr samstags bis 1 Uhr sonntags, bewegt zu werden um die Strecke rum. Wer die meiste Distanz auf der vorgehenden Strecke zurückgelegt hat, der gewinnt. Und dann gibt es eine Platzierung daraus. Was du das machst, wie du das machst, natürlich im Idealfall mit dem Fahrrad, weil das ist ein Radrennen, ist dir freigestellt. Ob du mit den 8 Leuten jede Runde wechselst, ob einer fährt, 7 Leute Bier trinkt, das spielt gar keine Rolle. Das ist dir selber frei. Daran ist es frei. Es gilt nur, dass du ein Rennrad hast. Und ich glaube, Auflieger sind verboten. Gibt ein Reglement, dass du Licht haben musst nachts. Klar, logisch. Aber wie du dir das einteilst, was du da machst, Freischnauze. Ja, das zu Rad am Ring. Wir hatten super Wetter. Wir haben uns dieses Jahr den Luxus gönnen lassen. Die Firma oder auch da unser zweiter Freund sozusagen. Es ist ja ein großes Freundetreffen am Ring. Dextro Energy ist auf uns zugekommen und hat gesagt, hey Leute, wir haben alles, was wir wollen, was ihr braucht. Wir so, hey, was brauchen wir denn? Ja, müsst ihr schlafen am Ring? Ja, wäre nicht schlecht. Ja, wir haben für euch ein Riesenzelt. Okay, ja, habt ihr Hunger? Wollt ihr was essen? Ja, ja, wir haben für euch zwei Köche plus Buffet plus Speisezelt. Habt ihr vielleicht einen mechanischen Defekt? Ja, hoffen wir nicht, aber kann passieren. Ja, wir haben Jens Heppner als Mechaniker. Tun euch die Beine weh? Wollt ihr mal was? Ja, kann natürlich auch passieren. Ja, wir haben hier zwei bis drei Physiotherapeuten, Masseure, die ganze Zeit für euch zur Verfügung stehen. Nicht nur exklusiv für uns, natürlich hat Dextro ein eigenes Team auch, aber wir waren herzlich eingeladen in der Dextro Area, möchte ich fast behaupten, uns niederzulassen und mussten uns auch quasi um das Drumherum, um nichts kümmern. Wir mussten eigentlich nur unsere Räder und unsere Körper dahin bewegen und Fahrrad fahren. Uns zum i-Tüpfelchen, weil es dir nicht reicht und ich dich so jeck gemacht habe, bist du freitags noch Zeitfahren gefahren. Jetzt erzähl mal davon.
Ja, genau. Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass du so ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt bist und dir das ja von damals, wo ihr mehrfach das 24-Stunden-Rennen mit einem Achterteam erfolgreich gefahren seid und auch gewonnen habt, das wolltest du, glaube ich, einfach nochmal Revue passieren lassen und das nochmal machen. Das war dann so dein Projekt 2025, ein 24-Stunden-Cycling-Team da auf die Beine zu stellen. Da wolltest du mit der Brechstange durch. Gut, du hattest das in die Wege geleitet, dann kam dein Schlüsselbeinbruch dazwischen. Aber du hast gesagt, ich bin trotzdem da, ich will das. Patrick Hahnert war ja organisiert als sportlicher Leiter.
Pascal
natürlich. Einer von den Hahnert-Drillingen halt.
Genau.
Und also Hahnert-Drilling, man muss dazu sagen, die sind zwei Jungs und die früher auch Fahrrad gefahren sind in deinem Team. Die sind, glaube ich, noch nicht mal Zwillinge, ne? Korrigiere mich, wenn ich richtig. Die sind noch nicht mal Zwillinge, sehen aber ähnlich aus. Und ich war damals der festen Überzeugung, es würden drei davon unterwegs sein und die wären halt auch Drillinge. Und so kam es zu dem Ausdruck, die Hahnert-Drillinge. Ich glaube, sie nennen sich mittlerweile selbst schon so. Auf jeden Fall war Pascal, ne? Pascal war da. Und den hattest du dann eingestellt als sportlichen Leiter. Mhm. Wie gesagt, kommen wir später nochmal drauf zurück. Wir waren dann auch zu dritt erstmal freitags angereist. Pascal, du und ich. Wir haben dann unser Lager aufgemacht. Kamen dann hier und da noch Freunde vorbei. Aber grundsätzlich sagtest du, Jupp, du musst unbedingt da Zeit fahren. Das ist so geil. Einmal alleine auf dem Ring. Alleine, gut, es sind, wie ich nachher festgestellt habe, ich habe mich relativ spät angemeldet und habe dann gesehen, alles klar angemeldet. Guck mal, hier Regularien, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Habe dann gesehen, Maximalzahl von 150 Leuten. Dachte, ja, jetzt gehst du mal in die Starterliste und guckst mal, wie viel denn schon angemeldet sind und habe dann gesehen, Anmeldung nicht mehr möglich. Das war eine Minute, nachdem ich mich angemeldet habe. Also war ich quasi der Letzte, der sich angemeldet hatte und bin dann nach der Arbeit freitags angereist am Ring. Und dann haben wir uns fertig gemacht. Erstmal Treffen, Dextro-Zelt, ein bisschen Tasche ausgepackt, Rad aufgebaut. Ich bin mit dem normalen Rennrad gefahren. Es ist alles da erlaubt, ne? Vom Zeitfahrrad mit Zeitfahrhelm, Einteiler, bla bla blub. Also da war alles unterwegs. Ich bin ganz normal mit meinem Rennrad gefahren. Ja, und dann hatte ich auch die letzte Startzeit, weil ich mich als Letzter angemeldet habe. Das ging wohl nach Anmeldungen und bin um Start des Zeitfahrens ist 20.50 Uhr und dann starten alle 20 Sekunden die Starter und Starterinnen. Und ich war dann an Platz 150 mit der Startzeit 20.50 Uhr. Da ist dann schon so, die Sonne steht etwas tiefer, es ist so ein bisschen Spätsommerabendromantik, würde ich fast sagen. Und das ist dann schon relativ geil. Du rollst dann vor der Bühne, ist die Startrampe, rollst du runter, da startest du, wird runtergezählt, du wirst festgehalten, durch die Box durch, also da ist eine Box vorne und hinten die Garage, sag ich mal, auf und dann biegst du nach der Box direkt links ab, quasi die Boxengasse entlang und dann hinten raus links auf die Nordschleife.
Mhm.
Und dann, wer die Nordschleife nicht kennt, geht es mal ganz einfach gesagt eine halbe Runde bergab und danach eine halbe Runde bergauf. Mal ganz grob gesagt. Ne? Natürlich kommen da so ein paar Wellen zwischendurch und ein paar Kurven links und rechts. Und es wird auch mal, geht mal steiler Berg runter und mal steiler Berg hoch. Aber so kann man das ungefähr beschreiben. Und es ist einfach eine fantastische Stimmung, weil ich bin schon oft Rad am Ring normal gefahren, also am Samstag. Und man weiß, wie viel da los ist. Du hast eben schon mal angeschnitten, es sind teilweise RTF-Touristenfahrten da, die dann auch morgens, sonntags morgens und sowas zugelassen werden. Oder wie man ja umgangssprachlich sagt, Terroristenfahrten. Und du bist ja dann bei dem Zeitfahren wirklich alleine. Du hast einmal die Nordschleife, ja, ne, überholst vielleicht mal hier einen, da einen, aber du kannst die Kurven von außen nach innen nehmen, Ideallinie. Du siehst alles, es war trocken. Du kannst wirklich laufen lassen darunter. Also es hat richtig Spaß gemacht. Ja, und dann bin ich das Zeitfahren gefahren. Erstmal schön bergab. Läuft bei mir ja auch immer ganz gut. Dann kommst du ja unten. Ich kenne mittlerweile auch so ein paar Ausdrücke. Quasi, wenn du am Tiefpunkt bist, das nennt sich dann das Bergwerk, wo es dann langsam in den Anstieg reingeht. Und nach dem Bergwerk fährst du dann halt Richtung Hohe Acht. Da bin ich natürlich mit meinen roundabout 80 Kilo schon ein schwererer Fahrer. Und ja, dann heißt es halt da hochpacen, ne? Du visierst dann ungefähr, also bei mir war es so ungefähr, den FTP an, der sich so bei circa 300 Watt bewegt. Um dann aber auch, du kommst ja immer in Verlegenheit, gerade bei den großen Anstiegen mehr zu treten. Ne? Manchmal geht es halt auch nicht anders, weil deine Schaltung einfach nicht reicht da hoch. Aber ja, dann machst du halt mal ein bisschen mehr. Dann kommst du halt oben raus, fährst ins Karussell. Dann kommst du ja die Richtung Döttinger Höhe. Was ist das? Ist das? Boah, Brünnchen, glaube ich, runter. Da kann man auch noch mal ein bisschen Luft holen und rollen lassen. Und dann ist halt Döttinger Höhe, ich weiß nicht, wie lang ist da, 2 Kilometer, 3 Kilometer, einfach nur wellig geradeaus. Und Ende der Döttinger Höhe kommt dann nochmal so eine, wie so eine Rechts-Links-Schikane, ein Berg hoch, wo du dann auf die Zielgerade abbiegst und dann, ja, alles nochmal was geht. Und ich glaube, ich habe am Ende, einen rund 34er Schnitt gefahren. Mit einer Zeit, weiß ich gar nicht, ich glaube 38 Minuten kann das sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war auf jeden Fall Platz 23, der ist bei rausgesprungen von 150 Startern. Da war ich doch ganz zufrieden. Ich glaube, du bist eine 40er-Zeit gefahren und nicht eine 38er. So war es, glaube ich, damals, ne?
Ich habe gerade geguckt. Ich wollte mich genau wissen, weil dieser Vergleich war ja in der Zeit, wo du auf der Strecke warst, standen wir an der Strecke und haben auf dich gewartet quasi, dir entgegengefiebert. Und da hieß man, was bist du denn letzter gefahren? Ich sag, boah, Strava hat mir irgendwas von 40 gezeigt für eine Runde. Da gibt's so ein Segment, aber das ist wahrscheinlich ohne die Boxen. Ich habe geguckt, ich bin letztes Jahr 43. geworden mit 40 ja. Minuten 39.
Ja.
Das war meine Zeit, der Gewinner letztes Jahr, 32 ja, Minuten das ist, 9.
Ja, ist irre, was die fahren. Ne? Ich glaube, ich war um die 2 Minuten schneller als du. Ich glaube, ich habe eine 38 noch was, du hattest eine 40 noch was. Roundabout, ne? Aber es ist einfach, klar, du wirst das Ding nicht gewinnen, da sind wir beide einfach zu schwer für. Es ist dann auch egal, ob du 40., 80., 100., 20. oder 10. wirst, das ist Wumpe. Aber es ist einfach mal geil, dieses Feeling da mitzunehmen, alleine in der Abenddämmerung. Man kann ja auch mal beim Ring so vorbeigucken, ne? Du kannst ja da so Touristenfahrten mal abends machen, da ist ja mal schon mal für 3 Stunden abends die Strecke freigegeben für Fahrradfahrer, kann man mal googeln. Ne? Ich glaube, da sind jetzt auch noch Termine. Weiß nicht, ob noch welche kommen. Es waren auf jeden Fall schon welche. Muss man einfach mal im Netz mal schauen. Aber es fühlt sich dann so an wie auf diesen Touristenfahrten, nur dass du halt das Ding für dich hast und auf Zeit fährst. Das ist ja auch nochmal was anderes. Also es war echt, wie du mir gesagt hast, ein echt tolles Gefühl. Und ich glaube, ich werde das nächstes Jahr auch wieder machen.
Ja, definitiv. Also das ist, also ich habe mit, ich dachte jetzt eigentlich, du hättest aufgrund deines Jobs und deiner Vita so ein bisschen mehr Benzin im Blut, um es mal so auszudrücken. Mir ist, ich weiß gar nicht, wie oft ich das eine Woche lang gesagt habe, mir ist Automobilsport ja so scheißegal. Also das ist, mir ist das ob zwei Räder, ob vier Räder, was für, also Autos werden mir von Jahr zu Jahr egaler. Und mittlerweile ist es so, wenn so ein lautes, sportliches Auto, wo mein Sohn jetzt anfängt, oh, guck mal, bei meinem Sohn ist momentan jedes Auto ein Bugatti. Und ist ein Bugatti. Mein erster Gedanke ist, tolles Auto, meinetwegen viele PS, schnell. Ey, diese Lautstärke würde mir so auf den Sack gehen, wenn ich da drin sitzen würde. Deswegen, also mit Autos habe ich nichts am Hut. Ich finde aber diesen ganzen Nürburgring sowas von beeindruckend. Von der Strecke, du hast es gerade erwähnt. Im Prinzip ist es die Hälfte runter, die Hälfte hoch. Und egal wie oft du das Ding gefahren bist, also ich verarsche mich jedes Mal bei dem Gedanken, ich gucke auf den Tacho und sehe so 10, 11 Kilometer gefahren, geht ja nur bergunter, deine Beine, die sind noch neu, die sind frisch, gerade mal ein, ne, bisschen pedaliert und das war's. Und ja, Daniel, 12 Kilometer, 13 Kilometer ins Ziel. Die Döttinger Höhe ist ja auch flach, das sind, wie du sagst, auch nochmal 2, 3 Kilometer, dass da in 99% gefühlt zumindest der Gegenwind draufsteht, vergisst man ja auch, ich kann ja 10 Kilometer Fahrrad fahren, ist egal, was soll denn jetzt noch kommen, und das zieht dir so bestialisch den Schuh aus, diese Strecke, weil sie einfach mit der hohen Acht und, wie heißt das, ich glaube Karussell davor und so, es ist schon geil, der Asphalt ist top, also auch für Fahrradfahren.
Ja,
also
du musst halt auch so ein bisschen mit dem Pacing gucken. Ich habe mir das halt auch überlegt, weil ich weiß ja, dass du sehr viel gewinnen oder verlieren kannst bei Wellen. Ne? Du hast ja auch erstmal, die erste Welle ist ja schon quasi zum Nürburgring rein. Du fährst hinten aus der Boxengasse geradeaus, fährst dann eine kleine Linkskurve, das geht leicht bergab. Und dann kommt ja die erste Welle schon, um in die Abfahrt zum Nürburgring zu kommen. So, da kommst du ja auch mit, keine Ahnung, was 35, 38 oder was um die Ecke. So, jetzt kannst du natürlich sagen, ich drehe 300 Watt und dann bist du halt irgendwann bei 20 km/h. Oder du sagst, arschgeleckt, ich lasse die Scheibe stehen, ich drück da jetzt einfach mal, das ist ja nicht lange, ne, 10 Sekunden, 15 Sekunden, 700 Watt, um einfach die 35 da drüber zu latschen. Und dann hast du natürlich erstmal an dem, über den Hügel einen viel schnelleren Speed und in der Abfahrt hast du dann einen viel schnelleren Speed mit relativ wenig Aufwand, nur einer kurzen Spitze. Und so geht's dir ja dann auch, du hast ja dann die Abfahrt, die du auch machst und dann kommt ja auch nochmal eine Welle und im Prinzip haust du dir bei diesem Zeitfahren, gefühlt trittst du zwei Drittel bergab gar nicht. Aber dieses eine Drittel, was du da bergab trittst, ist halt immer 700, 800, 900 Watt, um irgendwie so eine Scheißwelle dazu rüber zu drücken. Und du erholst dich aber auch in der Abfahrt nicht, wenn du da runterfährst, weil du ja dann, du hast in der Regel immer über 70 drauf. Ne, bei diesen ganzen, also meine Übersetzung, da ist bei, ich habe vorne 52, hinten 11, da ist bei 55, 60, ja, im normalen Trittfrequenz Schluss. Klar kannst du irgendwie bis 70 kriegst noch getreten hast, aber eine Trittfrequenz von 140 oder 150, das macht dann auch keinen Sinn. Also machst du dich klein und knallst da runter. So Fuchsröhre und sowas, da reden wir halt auch über Geschwindigkeit von 80 bis 100 km/h. Und da geht ja auch, da hast du auch eine Anspannung, ein Adrenalin. Der Puls geht ja auch nicht richtig runter da. Du hast ja, ist ja nicht so, dass du sagst, ach, La Paloma, ich lass mal rollen. Ah, jetzt sind wir wieder bei 100 Puls und dann gehst du frisch erholt da rein. Sondern gefühlt ist der Puls ja dann auch immer noch bei 150, weil er nicht runtergeht wegen Konzentration, Adrenalin, Körperspannung, Wind weht, ne? Es war auch leicht windig. Das heißt, du ballerst die ganzen Wellen voll weg. und in der Abfahrt kommst du auch nicht runter, um dann in das Bergwerk reinzufahren und die hohe 8 hochzufahren und dann, wie du sagst, scheinbar nur noch 12, 15 Kilometer. Aber die, ja, die hohe 8, da zieht dir dann auch ordentlich den Schuh aus und danach Luft holen, Brünnchen runter hinten, da tut auch wieder gut, aber auch da in der Abfahrt kommst du da nicht wirklich runter, sondern du bleibst immer auf Drehzahl und Döttinger Höhe, wie du sagst, da ist natürlich Wind. Gut, den Wind haben alle, aber ist dann vielleicht auch so ein bisschen Kopfsache, ne?
Ja, total Kopfsache. Du bist ja da schon sowas von angezählt. Wenn du die, mein persönliches Empfinden ist auch, wenn du die 3 Runden fährst oder wahrscheinlich die anderen auch, ist die Döttinger Höhe am Ende, bevor es auf die Zielgerade drauf geht. Da geht's mal so 2 kleine Kurven, also kommt irgendwann diese Werbebande quer rüber und dann weißt du, oh, jetzt gleich geht's wieder nochmal kurz bergauf. Mein Gefühl ist, eine Runde drückst du das Ding hoch. Ja, tut weh, alles klar, aber du kommst da hoch. Früher war nach 3 Runden, ey, dieses Ding wurde jede Runde steiler und jedes Mal mehr
Kotzen. Du meinst die einfache Welle oder das am Schluss, wo du dann so links, rechts um die Kurve und wieder links fährst, so ein S?
Da, wo alle stehen, am Ende. Oh, jetzt steht hier eine Frau. Jetzt guckt hier eine Frau bei ins Auto. Oh Gott, die geht in ihre.
Einfach
Gott,
freundlich winken.
Hi. Oh Gott, die geht in ihre Wohnung. Oh Gott, ich krieg das Licht doch nicht aus. Scheiße. Oh Gott, tut mir leid. Ja, genau, die Welle meine ich, wo die Leute immer stehen und. Sag schnell, Verpflegung
Getränke
machen.
Getränke anreichen.
Rennen. Genau,
ja,
am Rennen.
Genau.
Das
sag der Frau, du wärst am Arbeiten, die soll bitte nicht stören.
Och man, die war auch echt alt, das tut mir total leid, die geht jetzt alleine da rein. Ich glaub,
wieso tut dir das leid? Du darfst doch in deinem Auto sitzen, jetzt mach hier mal nicht so einen Föhn.
Weil die glaubt, ich bin so ein creepy Typ, der vor der Tür sitzt.
Ja, und wenn sie Mikrofon reinkommt, halt die einfach mal das Mikrofon unter die Nase.
Und dann, was sagt man denn auf Französisch? Keine Ahnung, s'il vous plaît? Ich kann kein Französisch.
Moulez vous coucher avec moi.
Oh nee, dafür war sie zu alt.
Liebe kennt kein Alter.
Das
ja, dann kommt die Ende der Döttinger Höhe, ja, und dann Zielgerade und dann alles nochmal, was geht. Ist schon, ist schön mal den Körper vorbelastet für Samstag und die Strecke ist halt beeindruckend. Und wie gesagt, Samstag ist da die Hölle los, die grüne Hölle los. Und Freitag ist so die Ruhe vorm Sturm. Da bist du echt nochmal so, ich würde schon fast sagen, eine Pilgerfahrt.
Ne? Ja, das konzentriert sich ja auch alles auf die Grand Prix-Strecke, die es beim Zeitfahren ja auch weggelassen wird. Deswegen hast du ja diese absolute Ruhe auf dem Ring sozusagen. Ne? Da ist oben auf der hohen 8 noch nichts aufgebaut. Da hat die Verpflegungsstelle unten am Bergwerk ist noch nicht aufgebaut. Da sind keine anderen Fahrer außer die Zeitfahrer, die du da hast. Ne? Und ja, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir es nicht nehmen lassen, ein Rad mir mal zu leihen. Und ganz vorsichtig, ja, so eine halbe Runde auf der Grand Prix-Strecke mit normalen Klamotten zu rollen. Weil dieses geschäftige Treiben, das ist auch toll zu sehen. Alle bauen ihre Zelte auf oder ihre, was auch immer sie da haben, Camper und so weiter. Also ihr Lager, ihre Quartiere auf. Alle sind voller Vorfreude. Alle machen es unterschiedlich. Manche sind fahren zu zweit und haben 15 Leute Staff dabei. Manche fahren zu 8 und haben keinen Stuff dabei und nur 2 Wurfzelte. Also es ist beeindruckend, es läuft Musik. Du hast ganz viel Grillgeruch tatsächlich in der Nase. Der ein oder andere trinkt sich noch ein Bierchen. Also diese Spannweite, also ich finde, das passt auch immer so gut zu uns. Ich habe dann immer direkt den Quervergleich zu unserer Mallorca-Woche, dass die Leute, die bei Rad am Ring, gerade freitags kommen hier die 24-Stunden-Fahrer, seht es uns bitte aus. Seht es uns bitte nach, dass wir in dieser Folge wahrscheinlich die normalen Rennen, 25, 75 und 150 Kilometer ein bisschen, und Gravel sowieso, tut mir leid, es gibt auch Gravel-Rennen, habe ich gerade vergessen. Ich weiß gar nicht, 50 Kilometer, 100 Kilometer, die lassen wir ein bisschen außen vor, weil wir uns dieses Jahr halt mal auf die 24 Stunden gewagt haben. Und da bauen halt die 24 Stunden Jungs, Mädels, bauen da ihre Shelter, Lager auf. Und das ist halt, ich glaube, da sind die Leute, die sich abends in die Reboots hocken, ihre Carbs fressen, um 8 Uhr schlafen und am nächsten Tag, keine Ahnung, da aufs Podium fahren. Die sind da schon. Und es sind die Leute, die im Achterteam vielleicht 4 Runden abreißen, aber trotzdem ein wunderschönes Wochenende für sich haben, weil sie den Spaß ihres Lebens haben, weil es einfach so toll da ist. Und diese ganze Bandbreite, muss ich immer an unsere Mallorca-Woche denken, die bilden wir ja auch ab. Und das, finde ich, passt absolut, einfach gut. Deswegen gefällt es mir gut. Ja, geil, ja,
ich bin nach dem, ja?
Ich wollte noch mal geil danach. Du hast ja danach leicht Puls, Probleme mit dem Leben. Das fand ich letztes Jahr auch geil, dass erstmal wieder klarkommen, duschen, ja, mit sich selber klarkommen. Die Leute sind drumherum, jeder hat einen doofen Spruch, dies, das braucht man im Moment halt überhaupt nicht. Aber wir saßen ja nachher noch schön zusammen, es gab drei, vier, fünf, sechs Bierchen. Es ist ein bisschen, hätte ich aus dem Ruder gelaufen, es war gesellig und schön. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich bin ja erstmal dann ans Auto gefahren und habe meine restlichen Sachen geholt. Und das ist halt auch nochmal irgendwie so, es war dämmerig. Ich habe schon ein kleines Lichtchen, glaube ich, dran gehabt. Es fing, also die Sonne war untergegangen, wie nennt man es, blaue Stunde oder was, zum Fotografieren. Du hast noch diese Abendröte und dann bin ich, mein Auto stand draußen auf dem Parkplatz, bin ich mit dem Fahrrad nochmal raus und habe meine Tasche geholt, meine zweite, die ich noch da hatte, weil ich hatte eine Reisetasche mit und einen großen Rucksack wegen Klamotten, Duschzeug, diverse Trikots, Hosen, alles, Socken, alles, was man braucht in 5-6-facher Ausführung. Und dann fährst du halt da auch vor dem Nürburgring lang, hast dieses rote beleuchtete Nürburgring, fährst auf den Ring drauf, da ist ja dann auch noch dieses Start-Ziel-LED brennt. Oh, das ist schon, und dann biegst du ab und siehst hinten die Sonne untergehen. Es ist schon ein bisschen Eifelromantik, muss man einfach sagen, ist schon geil. Und dann, wie du sagst, die Leute bauen alle ihre Zeltlager auf, manchmal auch ihre Städte. Das ist ja Wahnsinn, was manche da aufbauen. Also die Bundeswehr ist da ja auch immer mit einem riesen Zelt und allem Zip und Zap. BMW hat ja da immer also es ist Wahnsinn und es ist so ein bisschen, gefühlt ist man unter sich. Morgen geht's los, dann kommen auch die anderen, aber heute ist man noch unter sich. Mhm. Die 24 Stunden, der harte Kern, ne, es ist noch nicht so überlaufen. Dieses Gefühl hatte ich so ein bisschen. Und da haben wir ja, dann kam der Björn, der uns ja dann auch zwei Fässchen mitgebracht hat mit Bier und irgendwie ein paar Tüten Gummibärchen. War auch ein richtig feiner Zug. Der, weiß ich gar nicht, ob der auch beim Zeitfahren, aber der war auf jeden Fall am nächsten Tag da für das 75-Kilometer-Rennen und der wollte vorher, glaube ich, mit seiner Frau auch mal vorbeigucken. Und ja, das war so ein bisschen so das Einläuten, das erste Treffen mit diversen Freunden, Bekannten, Fahrern. Ein großes Wiedersehen. Meet and greet. Und das war schon wirklich toll. Es gab ja dann Essen. Wir haben dann auch noch gegessen. Eine schnelle Runde. Und dann haben wir uns draußen auf die Liegestühle gesetzt, ein Bierchen getrunken und haben mal so uns in den Abend dann reintreiben lassen. War ja auch schon relativ spät. Da war es ja wahrscheinlich auch schon um die 11 Uhr rum. Ich war noch schnell duschen. Und dann haben wir uns mit den Leuten da unterhalten und den Abend schön ausklingen lassen. Ne?
Ja, vollkommen. Es wurde ungewollt spät, muss man dazu sagen. Wie gesagt, Björn, mega Move, habe ich ja da erst kennengelernt mit seiner Frau. Habe einen riesen Fehler gemacht, als ich seiner Frau ein Bier unter die Nase drücken wollte. Und sie so, ja klar, gib mir zwei. Ja klar, logisch, wenn du willst, um Himmels Willen. Hier, nimm drei.
Direkt an Zapfahren gelaufen, zweites angezapft.
Hat dein Mann mitgebracht, der ist total nett. Ich habe das nicht gecheckt, dass sie schwanger ist. Ne? Wo gucke ich einer Frau denn hin? Also mein Ernst. War ein bisschen, da habe ich meinen glorreichen Moment gehabt. Wie gesagt, Björn, Weltklasse-Typ. Björn war beim Zeitfahren mit uns und stand mit uns am Bierpilz tatsächlich. Und wir haben dann schön angefeuert und wie gesagt, dann getrunken, dann war er weg. Am nächsten Tag ist er, glaube ich, die 75 gefahren. Und war auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Aber ganz, ganz feiner Move. Vielen Dank da an der Stelle. Man muss sich für dieses Wochenende, wir müssen so ein Outro machen wie bei Filmen, bei wem wir uns eigentlich an diesem Wochenende alles bedanken müssen, weil die Leute es A, ermöglicht haben und B, das schönste Ereignis ist ohne die tollsten Menschen nichts. Und da waren so viele tolle Menschen dabei, die dieses Wochenende einfach so toll gemacht haben. Deswegen, wenn ich hier irgendwen vergessen sollte, ist das überhaupt nicht böse gemeint. dann haut mir das nächste Mal einfach auf die 12. Bitte nicht auf den rechten Arm, aber irgendwo anders hin dürft ihr mich dann hauen.
dann sind wir, glaube ich, gegen 2 Uhr oder sowas sind wir, glaube ich, dann ins Bett gewackelt.
Was und ja grundsätzlich nicht schwierig wäre, wenn man am nächsten Morgen ausschlafen darf.
Ja, oder auch bei dem Auto, was direkt an der Zeltwand außen steht, nicht die Alarmanlage losgegangen wäre.
Stimmt. Und der Kühlwagen die ganze Zeit.
Ja, es war schon, also leise ist nicht. Meine Überlegung war ja, ne, fährst du nach dem Zeitfahren nach Hause, pennst da vernünftig und fährst dann Samstagmorgens wieder hin. Aber dann dachte ich, boah, nee, so the atmosphere, die ganze Atmosphäre, du musst sie mitnehmen, du musst es aufsaugen, es ist garantiert geil. Das Aufsaugen hat mir mein Whoop dann angezeigt am nächsten Morgen mit 2 Stunden 41 Schlaf. Das war mein Schlaf, weil ich morgens auch schon wieder sehr früh wach war. Du hast vielleicht mitbekommen, ich habe den einen oder anderen im Zelt mal morgens vorsichtig angesprochen.
Ich war der eine.
Und ich glaube, um 5 war ich wieder wach, ich weiß nicht. Naja, dann bin ich oben auf die Boxengasse gelaufen, habt noch ein schönes Video. Also wer sich die Eindrücke nochmal anschauen möchte, bei uns auf der Instagram-Seite unter Highlights habe ich mal die ganzen Storys zusammengefasst. Kann man sich gerne mal angucken. Ja, und dann geht's auch schon mit Frühstück los. Ne? Das ist ja auch alles relativ zeitig da. Ich glaube, um 7 Uhr wurde dann auch schon das Frühstück da eingeläutet. Da haben wir dann gefrühstückt und die Vorbereitung gemacht. Die Leute trudelten langsam ein, unsere Fahrer und auch, also Jörg war ja auch mit Familie da, finde ich, ist halt auch immer eine Auszeichnung, ne? Wenn Leute, Fahrer, die nicht fahren können, ich will dich jetzt nicht über den Klee loben, aber du hast ja auch das Schlüsselbein durch, du hättest ja auch theoretisch sagen können, ja, nee, oh scheiße, ich kann nicht und ich fahre ja auch Sonntag dann in Urlaub, ne? Aber finde ich, ist immer eine Auszeichnung, wenn Teammitglieder kommen, obwohl sie nicht fahren können als Support. Wie Jörg mit der ganzen Family, du warst da.
Marc
zeigt
war
schon
da.
Was.
Marc war da. Trotz Rücken genau. Kaputt fährt er da 100 Kilometer in die Eifel.
Ja, ist richtig. Und ich finde, das ist schon eine Auszeichnung fürs Team. Also du hast ja bei vielen Teams auch schon mal Probleme, die Leute gesund zu bekommen zum Rennen, ne? Und bei uns, also da muss ich auch nochmal sagen, klasse, also gibt's bei anderen Teams wahrscheinlich auch, aber bei uns eben auch und das finde ich richtig klasse. Das pusht einen auch irgendwie und denkt, yo, fühlt sich dadurch, ja, supported.
Bei uns ist eben noch ein bisschen besser als bei allen anderen, sag's doch, wie es ist.
Absolut. Ja, und dann kam der ein oder andere rein, jeder bezog so sein Bett, Feldlager, der ein hatte noch ein Zelt draußen aufgebaut, der andere hatte noch einen Wohnwagen draußen hingestellt und oder sein Büsschen auf dem Parkplatz zum Übernachten, die Räder wurden aufgebaut. Pascal hat dann angefangen, nach der Excel zu recherchieren und sich die schicken zu lassen. Ja, also bestens vorbereitet. Aber wir haben dann, es gab ja diese Tracking-App, womit man gucken konnte, welches Team auf der Strecke ist, welcher Fahrer wo ist, sodass man sich vorbereiten konnte. Wir haben dann entschieden, dass ich Startfahrer mache, weil ich den Nürburgring schon kenne und auch beim Start mich da einigermaßen okay durch das Feld wuseln kann. Dann haben wir eine Startliste festgelegt von uns. Also ich war der Erste, Jonas war der Zweite, Wolle war der Dritte, Haute war der Vierte, Anatoli war der Fünfte, Manin war der Sechste, Lars der Siebte und Dominik war der Achte. Ne? Das
richtig.
Müsste doch so gestimmt haben.
Und jetzt kann
so,
man auch direkt, bevor du weitermachst, direkt mal einhaken.
Erstmal bedanken.
Genau, wir hatten ja...
Ja, ich wollte mich jetzt gerne bedanken, bevor du einhaken... Aber du kannst gleich einhaken, aber lass mich gerade zu Ende.
Alles klar.
Ich will mich gern beim Anatoli bedanken und beim Dominik, weil die nämlich eingesprungen sind, weil bei uns ja du beziehungsweise Jörg nicht fahren konnte und Marc, oder nee, das war schon, glaube ich, geplant, aber Marc wegen seinem Rücken dann noch relativ kurzfristig absagen musste und der Weltmeister musste leider auch absagen und deswegen haben wir dann zwei organisiert, also Anatoli kennen wir ja, mein Arbeitskollege und von der Mallorca-Woche dabei, also der weiß, was Vatasia ist und hatte da auch richtig Bock drauf. Dominik ist ein Kollege von dir, vom RTV ist er jetzt auch kürzlich eingetreten, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Mhm. Und die beiden haben sofort gesagt, yo, wir haben Bock, wir sind dabei. So, und du wolltest noch was sagen?
Genau, ich wollte genau dasselbe sagen. Ich dachte, du gehst jetzt direkt weiter von der Fahrereinteilung, wie es weiterging. Aber wenn wir gerade beim Loben sind, und ne, ich habe mir vorgenommen, ja hier alle zu loben, müssen wir natürlich auch einen Weltmeister loben, der sich nicht hat nehmen lassen, Donnerstagabend sich mit mir auf einem Parkplatz zu treffen und mir, das hat mir das Wochenende ein bisschen gerettet, dich hat's wahrscheinlich in den Wahnsinn getrieben, hat mir eine JBL-Riesenbox zur Verfügung gestellt, die ja für die Musik, für die Unterhaltung vor Ort sorgen sollte. Und auch da hätte er sagen können, hey Leute, ich kann nicht, dies, das. Ne?
Blaust ihr mit der Musik? Mal gemacht.
Blaust ihr mit der Musikbox? Brauchst nicht. Er hatte auch, ich hoffe, die wollte keiner haben, habe ich, glaube ich, vergessen. Er hat mir auch noch die Reboots mitgegeben. Die hat aber keiner gewollt, glaube ich. Aber die Musikbox für die Unterhaltung, ich glaube, dich rausgenommen, fanden die meisten Fahrer, die zumindest nur kurz vorbeigefahren sind, die Musik höchst unterhaltsam.
Auch scheiße.
Höchst unterhaltsam. Wir sind extra schneller gefahren. Motivierend.
Ja, aber jetzt mal im Ernst. Also ich höre ja Musik, wo ich auch schon nachvollziehen kann, dass vielleicht das nicht jeder gut findet. Aber was du da hörst, also grundsätzlich deine Playlist hat, glaube ich, nur 3 Lieder.
Das ist einmal gelogen.
Tommeke, 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 Tommeke. Dann war hier das, ne, hier Trombonenlied. Dann war 18 Jahre will ich sein, nicht so groß und nicht so klein.
Das lief einmal, das lief einmal.
Und dann kam noch dicker Bauch, kleiner Pimmel oder sowas. Und
das habe auch nur zwei, das habe ich
Tommeke,
das
Tommeke, hab ich Tommeke, Tommeke.
An dem Tag erst gehört, also dieses mit dem, wie ist das, dicker Pimmel, kleiner Bauch, nee, umgekehrt, das habe ich an dem Tag erst kennengelernt und das fand ich sehr lustig. Nein, 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 du hast doch viel.
Furchtbar.
Du hast doch die Hip-Hop-Sessions und alles verpasst.
Es war von vorne bis hinten, also alle, die an dem Zelt saßen, haben nur die Augen verdreht und haben mal gefragt, kannst du mal was anderes machen, kannst du mal diesmal. Es war furchtbar. Weltmeister, letzte Verwarnung. Wenn du dem nochmal eine Musikbox in der Hand drückst, dann musst du ihm entweder das Handy abnehmen oder
traumhaft.
Es war furchtbar. Naja, ja, so, du hast die Musikbox da gehabt, also danke Weltmeister, dass du das nochmal dahin gebracht hast. Vielen, vielen Dank, es kommt von Herzen. Ja, dann ging es bei uns los. 12.50 Uhr war, glaube ich, Start. Ich stand relativ weit hinten. Und ja, dann waren halt so diese üblichen Prozederes. Ne? Die 150er ging auf die, oder 25er, 50er, 150er. Jedermann ging auf die 25, 75, 150, 150 ging auf die Strecke. Gravel ging auf die
Gravel
Strecke.
Gravel ist auch da gestartet?
Ja, ist auch da gestartet. War auch irgendwie, ja, die sind auch irgendwie neutral gestartet. Wir sind dann ein Stück neutral. Ich habe es auch nicht mehr ganz begriffen. Da kamen 1000 Durchsagen. Ich wusste nachher gar nichts mehr. Naja, ich stand aber auch nicht üblicherweise wie sonst ganz vorne, weil ich eine halbe Stunde vor Start kam und da war schon relativ viel los im Startblock. Und dann ging's los und ich habe auf der Grand Prix-Strecke bin ich quasi bis in Gruppe 2 gekommen, habe gesehen, wie es gerissen ist und ich habe das Loch nicht mehr zuspringen können. Der erste Teil ging dann weg, dann denke ich mir, ja, komm, dann Abfahrt hast du sie ja, fährst du wieder zu. Ne? Ist ja kein UCI-Rennen, Oberrohr gestattet, setze dich auf Oberrohr, dann fährst du eh die Lücken wieder zu. Geht ja nur bergab, keine Schnitte da in der Abfahrt irgendwie wieder dran zu kommen. Ja, Ende vom Lied war, glaube ich, wenn ich das jetzt mal hier so sehe, wenn ich das mal mit Legends vergleiche, kommen wir auch wahrscheinlich gleich noch öfters mal drauf. Die sind nämlich in der ersten Runde eine 38-34 gefahren und ich bin in der ersten Runde eine 40 gefahren. Also sagen wir mal gut anderthalb Minuten langsamer. Und ich glaube, die waren wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, Knesi war der erste Starter. Mhm. Knesi war der erste Starter, wird nachher noch wichtig, muss man dazu sagen, weil Julian, der eigentlich der erste Starter gewesen wäre, noch bei der Gravel-Siegerehrung oder bei irgendeinem Gravel dabei, oder ist hat Gravel-Rennen gefahren, ich weiß nicht, der hatte irgendwas mit Gravel zu tun. So, deswegen war Julian noch nicht Startfahrer und Knesi hat übernommen. So, dann hatten wir gesagt, die Flasche Transponder, wir sind ja bei Dextro und benutzen auch Dextro, wie man weiß, haben wir halt auch Dextro-Flaschen. Und die Transponder, wo waren sie drin? In einer Dextro-Flasche. Das heißt, nicht, dass man durcheinander kommt, haben wir erstmal die Flasche mit Vatasia-Aufkleber markiert. Und von euch gab es ja dann erstmal so eine kleine Einweisung. Das heißt, wenn ich losfahre im Startblock, steht Jonas schon im Fahrerlager bei uns, also im Zelt, abfahrbereit. Das heißt, mit Helm, Brille, alles an, Fahrrad steht da, kann sich vielleicht noch in den Liegestuhl setzen, weil Pascal, unser sportlicher Leiter, jeder hatte die Nummer, wenn irgendwas ist, einen Anruf von uns bekommt. Das heißt, wenn wir jetzt unten auf halber Strecke irgendwo stehen bleiben, dann sagt Pascal, pass auf, Jonas, Jupp steht da, hat platt, fahr los, sodass wir nur eine halbe Runde verlieren. Dann hätte Jonas, wer losgefahren, hätte bei mir den Transponder eingesammelt, wäre wieder dann zurückgefahren und dann hätte der Nächste den Transponder bekommen und wäre auf die Reise gegangen. So, und das waren so die Einweisungen. Pascal war dann für uns 24 Stunden verfügbar, um das zu managen, weil die Fahrer ja fahren müssen, ausgelaugt sind, müssen sich darum zu kümmern, duschen, essen, Klamottenwechsel, schlafen, warm fahren. Ne, du hast ja sehr, sehr viel, wie du vorher schon gesagt hast, als Fahrer, du denkst dann immer, boah, ich bin ja dann 6 Stunden nicht dran, was soll ich in der Zeit machen? Aber du weißt nachher gar nicht mehr, wo die Zeit geblieben ist und dir fehlt sie nachher sogar fast. Ne? Mhm. Und von daher war dann Pascal, der sportliche Leiter, und hat dann immer dafür gesorgt, dass in meinem Fall dann der Jonas parat steht, danach dann der Wolle parat steht und so weiter. So, jetzt war die erste Runde um 12.50 Uhr, 13.30 Uhr war ich wieder da, habe an Jonas den Staffelstab übergeben. Danach fuhr dann Jonas los. Jonas hat eine 44-45 gefahren, man muss dazu sagen, ich bin in der ersten Runde eine 40 gefahren. Da ist aber die Grand Prix-Strecke nicht dabei gewesen. Das heißt, du startest.
Doch, Start die Grand Prix-Strecke schon.
Fährst einen Teil der Grand Prix-Strecke ab, aber dann fährst du direkt auf die Nordschleife. Bei allen weiteren Runden, weil da ja noch nicht gewechselt werden muss, muss ja gewechselt werden. Und da nicht nur an der Grand Prix-Strecke die 24-Stunden-Fahrer lagern bzw. zelten, sondern auch an der Boxengasse. Das heißt, da stehen ja auch noch Leute hinter der Boxengasse, durch die Boxengasse oder an der Boxengasse vorbei und dann wieder an der anderen Seite der Boxengasse vorbei, wo wiederum Fahrer vom 24-Stunden-Rennen sind, weil du dir ja da nicht nur ein Zelt aufstellen kannst, sondern auch eine Boxengasse komplett mieten kannst. Mhm. So, das heißt, erste Runde bist du die Grand Prix-Strecke gefahren, direkt auf die Nordschleife. Ab der zweiten Runde bist du die Grand Prix-Strecke gefahren, aber nicht direkt links über die Nordschleife, sondern kurz bevor du auf die Nordschleife fährst, nochmal rechts ab, dann nochmal rechts hinter dem Fahrerlager, Links-Rechts-Kombination, dann nochmal rechts ein bisschen runter, untenrum wieder hoch und dann nochmal durch die Boxengasse, die man auch von der Formel 1 Strecke da kennt von der Rennstreckenseite aus. Ne? Dann durch die komplette Boxengasse, dann wieder links abgebogen, dann hast du quasi die Strecke gefahren, die ich dann auch beim Zeitfahren gefahren bin, an der Boxengasse vorbei, hinter den Boxengassen links und dann ab auf die Nordschleife. Das waren dann halt nochmal gut paar extra Schlenker, die dann in der Regel so 5 Minuten länger waren, ne? Ungefähr.
Genau, so, auch in Fachkreisen Infield genannt.
Ah, okay, ja. Lerne ich doch noch was dazu. Ja, dann ist Jonas gefahren, eine 44,45, was man, glaube ich, auch nachher sagen kann, war unsere komplette Bestzeit von der Runde. Ich glaube, keiner ist mehr schneller gefahren als Jonas auf der ersten Runde. Also 44,45, das ist echt schon sportlich. Ich glaube, wir reden dann von einem 34,7, 34,5er, 34,8er Schnitt, also etwas über 34. Sagen wir mal, eine knappe 35 fährst du da, ne, im Schnitt. Das ist schon höllisch schnell.
Aber Jupp, der hatte so, mit Sicherheit eine Gruppe. Der hatte mit Sicherheit eine Gruppe.
Ja, das, man muss dazu sagen, in der ersten Runde, also ich kann ja mal kurz erzählen, danach ist Wolle gefahren, der ist eine 49,07 gefahren, danach ist Haute gefahren, eine 45,46, danach ist Anatoli gefahren, eine 55, dann ist der Marin gefahren, eine 49, dann ist Lars gefahren, muss man auch mal sagen, Respekt, das ist der, der auch bei uns das Schlüsselbein gebrochen hat und so gerade wieder zurückkommt, ist eine 46,45 gefahren, wirklich verdammt schnell. Der Dominik, den du akquiriert hast, eine 47,45 und das ist schon wirklich eine gute Zeit. Also man kann sagen, alles was so 55, 50 und schneller ist, ist schon gut, ne?
Ja.
Also da zählst du schon zu den, glaube ich, oberen 10%.
Definitiv.
Und was man noch dabei sagen muss, hast du gerade schon kurz angeschnitten, du hast ja am Anfang noch wir haben ja jetzt gerade mal 8 Fahrer durchgesprochen. Das sind ja, der 8. Fahrer fährt um 18.21 Uhr los, in unserem Fall. Das heißt, da ist eigentlich schon 75, 25, 150 Kilometer alles Geschichte. Ne? Also die dann nicht im Ziel sind, mal frech gesagt, helfen dir auch nicht mehr. Aber in der Zeit, in der ersten Runde, wo halt noch die 150er und alle auf der Strecke sind, ist die Möglichkeit, dass du eine Gruppe erwischt oder du brauchst ja jemanden, der schneller fährt als du, damit er dir helfen kann, ist halt noch sehr hoch, was danach aber schlagartig abnimmt. Weil wenn du dann nur noch mit den 24-Stunden-Leuten unterwegs bist, wir reden vorher da mit Greveler und alles über knapp 10.000 Leute, beschränkt sich das dann nachts auf zwischen 2.000 und 1.500 und beziehungsweise dann ab abends. Und wenn du jetzt schon unter den 10% von den Schnellsten bist, fahren halt 90% auf der Strecke, die langsamer sind als du, also helfen sie dir nicht. Im Zweifel hängen die sich halt bei dir hinten dran. Und wenn du dann mal einen Schnellen erwischst, dann musst du auch noch hoffen, dass du im besten Fall auf einer Geraden bist und es nicht Legend 1 sind, die hier Roger Kluge und so weiter, weil da bleibst du halt auch nicht dran. Du brauchst halt Leute, die einen Ticken schneller sind als du, damit sie dir helfen können und du dranbleiben kannst. Und das ist halt nachher sehr selten. Deswegen hast du halt am Anfang noch eventuell, erstens bist du frischer, zweitens hast du eine Gruppe, etwas schneller unterwegs und nachher nimmt das ab. Also wir hatten wirklich dann viele Runden, wo die Leute auch reingekommen sind und gesagt haben, ja Leute, das war für mich ein Einzelzeitfahren. Ich hatte keinen einzigen, wo ich mich mal dranhängen konnte. Ne? So, ja, dann ging es in die zweite Runde. Da bin ich dann rangekommen mit Runde 9. Hab eine 44,53 gefahren.
Boah, aber auch saustark.
Dann kam, ich war auch echt zufrieden. Ja, war stark. So, muss ich dir auch mal recht geben. So, dann kam Jonas mit einer 45,07. Dann kam Wolle mit einer 51,05. Dann kam Haute mit einer 44,47. Also alles, was unter 45 ist, ist wirklich schon...
Ja.
schon richtig mit Zug. Dann kam Anatoli mit einer 56, dann kam Martin mit einer 51, dann kam Lars mit einer 48, also auch alles, was unter 50 ist, ist echt richtig gut, ne? Mhm. Also Lars mit einer 48 und Dominik hinterher wieder mit einer 48.
Willst du kurz mal so die Vergleichszeiten der, also wir können mal vorab nehmen, wir haben leider nicht gewonnen, aber wir haben ja zwischenzeitlich mal die Zeiten geguckt, auch der Gewinnermannschaften, was die da, wenn wir sagen, unsere beste Zeit für eine Runde waren 44, runden wir mal ab, 44 Minuten. Ich habe da eine Zeit im Kopf schwirren, die da kursiert ist. Ich habe es jetzt nicht gecheckt, vielleicht hast du sie gerade zur Hand, was das Gewinner-Achter-Team, was auch zu den Legends gehört, was die da in den sogenannten Asphalt gebrannt haben.
Ja, kann ich dir sofort aufrufen. Man muss vielleicht noch sagen, also wir, wenn ich eben über Legends gesprochen habe, das waren Legends 3. Legends ist, ja, willst du gerade erklären, was die Legends sind vielleicht?
Wenn ich das wüsste. Ein Konsortium aus Wohltätigkeit. Es kann sein, ich ganz, ganz viel falsch rede jetzt. Ich glaube, es gibt jedes Jahr bei Rad am Ring zumindest, ich weiß nicht, ob die sonst noch aktiv sind, bei Rad am Ring gibt es immer ein Motto, ein Ziel, wo Spenden gesammelt werden. Sei es irgendwelche Kinder, das hört sich jetzt ganz so was haben, ne, schlimme Krankheit etc. oder so weiter. Aber es ändert sich jedes Jahr. Ich glaube auch mal ein Jahr sind sie vor einigen Jahren für die Flutopfer von Ahrweiler, beziehungsweise vom Ahrtal gefahren und so. Und also in erster Linie steht da die Wohltätigkeit an erster Stelle. Aber das ist jetzt nichts wie als Beispiel die Kinderkrebsstiftung, die, wie der Name schon sagt, jedes Jahr für die Kinderkrebs unterwegs ist und dafür spielt, also bei Legends variieren die Wohltätigkeitsziele von Jahr zu Jahr und ja, tolle Sache, muss man auch neidlos anerkennen, jedes Jahr krasse Trikots, finde ich, also hatten ein Jahr mal, muss man sagen, haben uns nachgemacht damals ein Jahr mal ohne Reißverschluss die Trikots. Weiß ja keiner, waren wir die Ersten. Aber es ist bewiesen, wir müssen uns das mal schützen lassen, weil Assos fängt jetzt auch damit an, habe ich gesehen. Und dann hatten sie ein Jahr mal, vorletztes Jahr, komplett weiß, mit weißen Bips auch. Und war schon cool. Also da wird sich was getraut. Und wenn wir hier von Legends 3 reden, mit denen wir uns gebettelt haben über 24 Stunden, reden wir über ehemalige Podcast-Gäste wie Christian Knees. Ich meine, glaube ich, dürften die meisten wissen, dass der mal ziemlich erfolgreicher deutscher Profi und deutscher Ex-Straßenmeister war. Und sein Kompagnon Peter Büsch, der auch bei uns im Podcast war, seines Zeichens, ich glaube, ältester antierender damaliger A-Amateur,
und Elitefahrer.
Der an Form wahrscheinlich nichts eingebüßt hat. Also der genauso fit ist wie damals der Vorverein. Also der bleibt, der hat aufgehört mit Rennen fahren und macht einfach weiter und bleibt, fährt jetzt auch Gravel und ist auch qualifiziert für die WM, glaube ich. Absolute Maschine. Und das waren halt unsere Gegner. Jetzt kann man sich ja mal ausmalen, was bei 2 und 1 gefahren ist.
Mal gerade zum Beispiel die Zeiten nennen. Genau, also ich kann dir vielleicht aufzählen, wer es ist, bevor ich die Zeiten nenne. Es ist René Hasselbacher. Es ist Roger
Gerold Steiner, Ex-Profi.
Ja, es ist der Junior, René Hasselbacher Junior. Es ist Zaug Oliver, Ludescha Philipp, Krizek Matthias, Rentenbacher Paul und Felix Ritzinger.
Wer kennt sie nicht?
So, das ist der Legend. Also, wer kennt sie nicht? Alle.
Und Maschinen.
Ich kann dir schon mal sagen, dass die langsamste Zeit von den Legends
schneller war als unsere schnellste.
Nein, das nicht, aber eine 45 ist. Also das ist die langsamste Zeit. Und wir können mal so, die Anfangsrunde war eine 36er, die zweite Runde eine 39er,
also die erste 40. Die erste richtige Runde war eine 39er, wo wir gesagt haben,
39, ja.
Okay, runden wir ab. Wir haben bei uns abgerundet, wir runden da ab. 44 zu 39. Ja, 5 Minuten nehmen die uns auf einer Runde ab.
Ja, und das geht halt weiter so. Bei uns kommen ja nachher dann 55er-Zeiten.
Aber ich lese jetzt einfach nicht mehr die Sekunden vor, sondern die Minuten. Ich ratter das jetzt mal runter.
Ja.
Also die fingen an mit 36. Das war halt noch ohne die, was sagst du hier, Inside?
Infield.
Ne? So, Infield. Dann geht's los. 39, 40, 40, 39, 41, 45, 44, 44, 40, 39, 38, 40, 42, 41, 43, 44, 42, 44, 42, 41, 43, 44, 44, 45, 41, 41, 42, 41, 42, 45, 43, 45, 40 zum Schluss. Summa summarum 34 Runden.
Das ist so, so krank. Das ist so krank.
Wie, also 34 Runden gegen uns, kann ich schon mal spoilern, 29 Runden.
Was auch stark ist.
Ist. Was gut ist, aber ja, wir können uns.
Die haben uns viermal überrundet. Die haben uns viermal überrundet.
Ja, Sigi, und du musst halt auch sagen, da sind ja auch die Nachtzeiten drin. Ne? Das sind ja die Nachtzeiten, wo es dunkel ist, wo du ja auch tendenziell eigentlich ein bisschen langsamer unterwegs bist.
Das ist abartig.
So, aber bei uns hatte ich ja eben die ersten zwei Blöcke vorgelesen. Ne? Dann ging es bei uns auch, also beziehungsweise es ging da beim Ende des zweiten Blocks schon in die Nacht hinein. Ich war dann im dritten Block mit meiner Nachtfahrt dran. Und zwar ging es für mich um 1.40 Uhr auf die Strecke. Da bin ich eine 45 gefahren. Dann ging der Jonas um 2.25 Uhr auf die Strecke, auch eine 45. Dann kam Wolle mit einer 52. Dann kam Haute mit einer 46. Dann kam Anatoli mit einer 57. Dann kam der Martin mit einer 50. Dann kam der Lars mit einer 46. Auch der war dann morgens um 6.38 Uhr dran, finde ich, boah, so krass, morgens früh dann auch. Dann ging es 7.24 Uhr für den Dominik mit einer 49 auch. Und dann hatte ich, das war also bis zu meiner Nachtfahrt, habe ich auch nicht geschlafen, weil ich dachte, einmal einschlafen, Tiefschlaf, das killt dich. So, aber ich hatte ja den Freitag, wie ich schon gesagt hatte, nur 2 Stunden und 41 Minuten geschlafen. Dachte ich, nach der Nachtfahrt legst du dich mal hin. Da habe ich dann auch 2 Stunden gepennt. Und ich muss sagen, dein Körper, ich glaube, er schaltet dann einfach in einen Recovery-Modus. Ich möchte mich erholen. Alles wird lahmgelegt, der Muskel wird lahmgelegt. Es wird jetzt einfach aufgearbeitet. So, und dann bin ich aufgestanden. Es war so zäh, es war echt die Hölle. Ich bin dann meine erste Runde dann morgens gefahren um 8.14 Uhr, eine 46, 35. Aber es hat sich, es war einfach nur Leiden, Leiden, Leiden. Diese scheiß Pause, dieser Schlaf, das war übel. Naja, dann hatten wir zu dem Zeitpunkt gemerkt, also man muss dazu sagen, stopp, ich gehe nochmal zurück in meine Nachtfahrt. Meine Nachtfahrt, die 45-16 war ehrlicherweise auch nur so gut, weil unten am Bergwerk, also ich habe direkt jemanden getroffen auf der Grand Prix-Strecke, mit denen habe ich mich abgewechselt. Die waren ungefähr gleich gut, ne?
Ja.
Mit denen habe ich mich abgewechselt. Den einen haben wir dann aber verloren, sind zu zweit weiter ins Bergwerk und im Bergwerk kamen zwei Typen bei uns vorbeigefahren. Und der Vordermann, mit dem ich da die ganze Zeit zusammengefahren bin, der meinte so, ja, wegen Fahren, ich sag, pass auf, fahr du den Berg hoch, ich bin eh etwas schwerer und langsamer, ich versuche bei dir hinten dran zu bleiben und ab oben, wo es flach wird, fahre ich auch wieder vorne, alles klar. Gerade in Bergwerk reingefahren, kommen zwei Fahrer vorbei, die aber schon eine gute Ecke schneller waren. Und dann er direkt da dran gesprungen, dachte ich, ja gut, dir bleibt ja nichts anderes übrig, du fährst jetzt da dran, bis du wegfliegst oder wenn alles glatt läuft, wie durch ein Wunder, überlebst du die hohe 8 und kannst dann irgendwie mit Ach und Krach lässt du dich ins Ziel ziehen. Das habe ich dann auch getan.
Guter
Dadurch
Plan.
Kam auch, glaube ich, nachts die 45 zustande, weil du fährst ja da. Ich hatte eine Phoenix-Lampe vorne mit 1500 Lumen, glaube ich. Die brauchst du auch, weil du hast mir ja erzählt, da reicht eine kleine Funzel und da brauchst du nicht viel. Und ey, wir sind, ich glaube, auch in der Nacht die Fuchsröhre mit Spitze 95 auf dem Oberrohr runter. Dir kamen nur die Rücklichter entgegengeschossen, weil viele halt auch echt Angst hatten, da im Dunkeln schneller als 40 oder 50 zu fahren. Und du fährst mal bei vielen gut mit doppelter Geschwindigkeit dran. in hier zu dritt am Oberrohr hintereinander wie die Irren da runtergeschossen. Ey, da brauchst du Licht. Da brauchst du so viel Licht, wie es irgendwie geht. Ja, naja, auf jeden Fall ging es dann den Berg hoch und wir haben uns dann da dran gehangen. Und boah, was habe ich gelitten? Was habe ich gelitten da hoch? Und original, seitdem ich da gefahren bin, Bergwerk hoch, persönlicher Rekord. Hohe 8 hoch, persönlicher Rekord. Also ich bin ja schon mehrere 150 und 75 Kilometer Jedermannrennen gefahren. Ich bin da, ich weiß nicht wie viel, kannst bei mir bei Strava gucken, wie viel persönliche Rekorde da hochgefahren und hab's tatsächlich geschafft, mich da wirklich hoch zu ekeln mit den Jungs über die hohe 8 und bin dann dran geblieben und hab dann gesehen, dass einer von Legends 2 war, die am Ende Zweiter geworden sind. Also sie waren nicht viel langsamer als Legend 1. Ne? Mhm. So, da wussten wir ja, wir hatten das ja getrackt durch Pascal. Ja, wer ist denn vor uns, wer ist hinter uns? Ne? War ja zwischendurch, waren wir Elfter, dann waren wir Siebter. Und dann haben wir gesehen, Legends 3 ist Sechster, da könnten wir ja eventuell vorbeikommen. Ne? Ja, hier, uns fehlen 2 Minuten. Das war ja eigentlich immer, hatten die 3, 4, 5 Minuten Vorsprung oder wir mal wieder. Je nachdem, weil die halt auch langsamere und schnellere Fahrer hatten, so wie bei uns. Und da haben wir gesagt, ja, ne, ach, Jupp, noch 2 Minuten, komm, vielleicht kriegst du das raus. Und dann habe ich gesehen, dass das Legends 2 war und die haben uns dann schön mitgenommen und am Ende an Legends 3 vorbeigezogen.
Und dann hatten also wir richtig Vorsprung, ne? Da hatten wir 6, 7 Minuten Vorsprung auf einmal. Ne? Ich will nicht sagen, wir waren sicher, aber wir hatten auf einmal war so, das war unser, also irgendwann hast du ja dein, wenn du checkst, also ne, du checkst relativ schnell, okay, dann gewinnen wirst du das Ding nicht, Podium wird's nicht, dann brauchst du ja Ziele. Und unser Ziel war dann, wir waren Siebter, nach hinten hatten wir ein gutes Polster von irgendwann mal 18 Minuten und mehr. Und das war da, wenn kein, Gott sei Dank, es ist kein Defekt, kein Sturz, nichts passiert, zumindest nicht bei uns, deswegen alles gut. Bei uns, bei allen anderen Gestürzen an der Stelle nochmal eine gute Besserung, muss vor ein paar Mal gerumst haben dieses Jahr. Wir hatten unser Ziel war dann nach vorne und das Ziel war dann einholbar. Wir kamen dann immer näher und so und für uns, ne, persönlich natürlich Christian und Peter so ein bisschen, ne, man ärgert sich ja gerne und machen uns nichts vor, die zwei sind so ganz leicht ein bisschen erfolgreichere Fahrradfahrer als wir beide. Und
und wenn du dann die schön. Möglichkeit hast, da zu ärgern, dann richtig. Ist das natürlich schön.
Natürlich.
Und wenn dann die eigenen Leute uns noch an dem Dreier vorbeiziehen, das war natürlich ein Fest für uns. Und wir haben das ja getrackt, immer reingeguckt, aktualisiert, wie viel haben wir nach jeder Runde. Wo sind die? Sind die über die Ziellinie gekommen? Die sind gerade über die Ziellinie gekommen. Wo bleibt denn unser? Der ist jetzt auch Döttinger Höhe vorbei, der ist oben. Der kommt jetzt auch. Das werden wahrscheinlich 2 Minuten Rückstand noch sein. Dann haben wir wieder 2 aufgeholt. Und so war das. Und zu der Nachtfahrt hatten wir da, glaube ich, wirklich mal so 6, 7 Minuten Vorsprung, wo wir dachten, so viel kann ja auch nicht mehr passieren. Die haben ja auch ein paar drin, die halt auch eine 54 fahren, ne?
Und da kommt oder halt Pascals Erfahrung rein, weil Pascal halt dann, also ein König des Analysierens ist, wer wann welche Zeit hat. Und wir waren ein bisschen blauäugig davon ausgegangen, dass die auch alle ihren Rhythmus einhalten, ne? Also ihre Fahrereinteilung einhalten und dann nicht, du darfst es, gar keine Frage, hatte ich ja gerade eben gesagt, du darfst ja machen, was du willst. Wir haben gesagt, wir haben 8 Leute, wir fahren unseren Rhythmus, wir fahren. Ne? Und hatte Pascal analysiert, dass unsere Chancen gar nicht schlecht stehen. Also wir haben dann wirklich, ne, du fängst ja dann an zu rechnen, wenn einer muss ja fahren, der ist der Einzige, der irgendwas machen kann. Alle anderen versuchen sich am Rechnen und am Tun und am Machen, dass wir da was hinkriegen. Aber das macht ja auch, das ist ja auch so geil. Und das geht ja wirklich, ich glaube, das geht ja allen so. Das geht uns so mit Platz 6 und Platz 7. Das geht, keine Ahnung, irgendwie bei Platz 30 und 31. Das geht dem bei Platz 1 und 2 so. Das ist einfach diese Faszination, die ich für diesen 24-Stunden-Rennen in dieser Kombination mit dieser Strecke habe. Das ist so geil. Das macht so Spaß.
Ja, und da haben wir halt komplett, wie du gerade sagst, getrackt, berechnet, ne? Und uns war klar, wir haben die Zeiten von denen verfolgt und sind auch davon ausgegangen, dass die halt genauso wie wir, ein Fahrer nach dem anderen und dann wieder von vorne. Und wir hatten halt gesehen, dass Isa, also du wusstest immer, wer da wann fährt, ne? Isas erste Zeit war halt 53, Isas zweite Zeit war 54, Isas dritte Zeit war 55,40 und wir wussten halt, dass Anatoli gegen ihn nachher fahren wird und wir hatten nach dem Haute gefahrenes, also meine Morgenfahrt kam ja dann um 8.15 Uhr, war um 9 Uhr wieder da, dann kam der Jonas, also ich hatte eine 46er, Jonas nochmal eine 46er, Wolle eine 51er Zeit, Haute dann eine 45, 38 und da hatten wir 4,5 Minuten Vorsprung. 4,5.
Und es ging ja da noch auf Auge zu fahren mit der letzten Runde, ne?
Genau. Und Anatolis letzte Zeit war eine 57,54 und der fuhr immer parallel zu Isa. Und Isa hatte eine 55,40. Das heißt, Anatoli war 3 Minuten langsamer als Isa. Wir hatten aber zu dem Zeitpunkt 4,5 Minuten Vorsprung. Und da ging es nur noch drum, dass Anatoli, den haben wir da heiß gemacht und aufgedreht und haben gesagt, Junge, fahr dich aus dem Leben, gib alles, bla bla bla. Den haben wir aufgedreht. Ja, okay, du musst das Ding jetzt nach Hause fahren. Gib Gas, es ist Kopfsache. Scheiß drauf, wenn die Beine wehtun. Gib Kette. So, und dann ist Anatoli, also gut, wir spielen jetzt auch mit offenen Karten. Haute ist davor gefahren und Haute hat gesagt, ich begleite ihn noch, falls was passiert, als Backup. Ne? So, dann fuhr Haute und wir wussten, wir haben 4,5 Minuten Vorsprung, das muss eigentlich klappen. Und dann haben wir aber gesehen, unser Ziel war es ja auch, 12.15 Uhr nochmal über die Ziellinie zu fahren, um dann noch eine Runde fahren zu können.
Weil damit hätten wir sie gehabt. Damit hätten wir gehabt, weil wenn wir da über die Linie gekommen wären, mit den 4,5 Minuten Legends im Haben sozusagen, wenn wir gerade so über Ziel kommen, hätten die es ja nicht geschafft. Sprich, wir hätten die letzte Runde, hätte eine Siegesfahrt mit allen geben können. Wir hätten mit dem Finger in der Nase, also ihr, ich hätte nicht, ne, aber fahren können. Und ihr hättet euch feiern lassen können, weil die ja keine letzte Runde mehr hätten beginnen dürfen. Das wäre ja das Traumszenario gewesen, ne?
So, und dann haben wir halt geguckt, gesehen, okay, die sind jetzt bei der hohen 8 raus. Boah, das wird zu eng. Nee, schaffen sie nicht mehr. Die sind letztendlich 12.17 Uhr über die Ziellinie gekommen. Was aber dann uns doch überrascht und erschrocken hatte, war, dass 3 Minuten vorher, also um 12.13 Uhr und 37 Sekunden, die Legends, die ja vor unserer Runde noch 4,5 Minuten Rückstand hatten, um 12.13 Uhr über die Ziellinie gefahren sind, wo wir dachten, das kann doch nicht sein, was haben die für eine Zeit da reingebrettert? Und kurz danach fuhr nicht Isa bei uns an der Box vorbei, sondern Knesi.
Aber in einer Position schlimmer, also aerodynamischer als bei seinem Rund-um-Köln-Sieg damals. Und wahrscheinlich mehr ausgepowert, als Bradley Wiggins beim Toursieg geholfen hat. Also ich glaube, der ist da auch einige persönliche Rekorde gefahren.
Ja, mit einer 44er Zeit ist er gefahren. Jetzt gucke ich mal seine Zeiten, die er gefahren ist. Der ist 44,55 ist er die erste, also der ist die allererste Runde gefahren, die kann man jetzt nicht vergleichen wegen Dönse. Er ist 44,45 gefahren, dann ist er 47,11 gefahren, dann ist er 46,53 gefahren und in der letzten ist er 44,41. Seine beste Runde ist er in der letzten Runde gegen uns gefahren.
Ja, wahrscheinlich hat ihn das die motiviert, also gesagt, gegen die zwei Idioten.
Die durften noch eine Runde fahren, wir nicht. Und ich würde mal behaupten, hätte Isa die letzte Runde gefahren, hätte es wahrscheinlich geklappt. Aber so ist das Rennen und wir haben ihm direkt eine Sprachnachricht geschickt, wo wir gesagt haben, ey Knesi, das ist doch wirklich nicht dein Ernst. Das kannst du doch nicht machen mit uns. Wir zittern hier seit 12 Stunden um unseren Sieg, reißen uns hin und du fährst halt hier. Ja, er hat da nur ein paar Lachsmilies und ein Herzchen zurückgeschickt. Ich habe aber recherchiert und tatsächlich wussten die das nicht. Die haben das nicht auf dem Schirm gab. Das, was wir gemacht haben und die ganze Zeit gedacht haben, oh, jetzt haben sie reagiert, oh, jetzt haben wir wieder, haben die gar nicht auf dem Schirm gehabt. Die haben original, ich habe ein Foto davon bekommen, eine Flipchart gehabt und mit Edding draufgeschrieben, erster, zweiter, dritter, bla bla bla. So, dann habe ich natürlich gesagt, ich sage, ja, aber warum fährt denn hier der Knie? Ja, das war wegen der Gravel-Geschichte, da ist er als erster gefahren. Und ganz am Ende war Isa wohl am Arsch, so wie Peter mir berichtet, sagte, er konnte einfach nicht mehr fahren, er war komplett hinüber. Mhm. Deshalb hat Christian gesagt, komm, dann fahr ich. Und dann ging es denen nur noch drum, welche Zeit brauchen wir, damit wir noch eine Runde fahren können. Die wollten einfach noch die 30. Runde auch fahren können.
Ging es uns ja im Prinzip
deswegen
auch.
Deswegen haben die so Gas gegeben. Also die hatten uns eigentlich gar nicht auf dem Schirm, als wir Gnesi die Nachricht geschickt hat, dachte der wahrscheinlich, was wollt ihr von mir? Aber hätten wir vielleicht auch jemand anders ins Rennen geschickt, hätte das vielleicht auch noch geklappt. Die Runde, die sie danach gefahren sind, vom Max war wieder eine 51er-Runde. Aber, ja,
die letzte zählt nicht. Die letzte Runde zählt nicht. Da fährst du eh locker. Ja. Geht's nicht mehr um Zeit. Das ist egal dann.
Okay. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, war das dann unser Rennen im Rennen, was natürlich auch super viel Spaß macht, wenn du da alleine im Nirvana irgendwo unterwegs bist, hast ja auch keinen Bezugspunkt mehr. Und so hatten wir halt einen Bezugspunkt zu Legends 3. Und das hat richtig Laune gemacht.
Mega.
Und wir haben halt auch gesagt, wir fangen da nicht an zu tauschen. Wir kommen als Team. Wir wissen, es gibt immer einen, der schneller ist. Es gibt immer einen, der langsamer ist. Das ist so. Und es gibt vielleicht auch mal einen, der dann einen Einbruch hat. Das ist auch so. Oder der schlecht geschlafen hat, der nicht gut gegessen hat, der vielleicht mal einen Krampf kriegt, dem vielleicht mal die Kette runter. Das gehört alles dazu. Wir machen es so sortenrein, wie wir von vornherein die Startausstellung aufgeschrieben haben, so haben wir es auch durchgezogen bis zum Ende. Wir sind letztendlich dann auf einem, wie sagt man im Jedermann, auf einem starken 7. Platz gelandet.
Richtig.
Und wir hatten einfach unheimlich viel Spaß. Es war geil. Wir haben nachher noch ein Abschlussfoto gemacht. Wir lagen uns in den Armen. Es war zu keiner Zeit irgendwie mal, weil du ja schon im Vorhinein meintest, oh ja, und nachts, da könnte man schon die Zündschnüre was kürzer und die Nerven was blanker etc. Da kann man sich schon mal, es gab bei uns zu keinem Zeitpunkt, außer mit deiner Musik, Leute ein bisschen genervt waren oder angefressen waren.
Vollkommen
das
richtig.
Das lag nur an deiner Musik, aber sonst war es eine durchweg geniale Stimmung. Natürlich hat Dextro mit der Top-Versorgung auch einen riesen Beitrag dazu geleistet, aber du brauchst auch die Charaktere und da würde ich sagen, haben wir auf die richtigen Pferde gesetzt.
Definitiv, also ein Wahnsinnsteam. Ich habe ja versucht, nochmal in der Zwischenzeit andere Teams zu schädigen, wo ihr am Fahren wart, habe mich aber beim falschen Team aufgehalten, sprich bin der Einladung von Uckerrad gefolgt und habe dort die haben einfach eine Theke dabei gehabt, ne? Also das ist auch so geil und bin da etwas versackt und habe mich eher ich hatte repräsentative Zwecke an diesem Wochenende, eine leichte Mischung aus also Frust von Freitag an, wirklich nicht dieses Zeitfahren fahren zu können. Und da geht es jetzt überhaupt nicht um Leistung, ne? Auch selbst wenn ich jetzt 5 Wochen nicht gefahren wäre, einfach das mal zu machen. Oder wie du sagst, mit dem Achterteam, ne? Das ist, wir haben eine Mannschaft. Es gab ja auch mal, ne, so, warum holt ihr euch, ihr kennt doch so viel Gute, warum holt ihr euch ja nicht? Nee, das ist halt nicht unser Team, ne? So, die haben mit uns, ja, die kennen wir, das ist auch schön, das ist alles super. Mit denen haben wir aber, also, ne? Manchmal passt das, manchmal passt das nicht. Und wir wollen ja kein Söldner, wir haben ja nicht ein Team, um uns dann ein Söldnerteam zu kaufen, um irgendwas, das macht ja auch keinen Sinn und keinen Spaß, ne? Wir ziehen das mit unserem Team durch und wir holen das Geilstmögliche raus und das, ich habe ja gesagt, Top 10 ist das Ziel, mit viel Glück und mit Auge Top 5. Sind wir ehrlich, das war nie in Reichweite. Und das Glück, was wir dann hätten brauchen können, wäre das Pech der anderen gewesen. Und das wünscht man ja auch keinem. Ansonsten drumherum, wie gesagt, ich hatte, es war so viel los, so viele Leute getroffen und so viel gequatscht. Ich habe nicht mal geschafft, über diese Messe zu gehen. Ich muss unserem Freund Alex von Paul Lange noch schreiben. Der hat uns irgendwie nachts geschrieben, ey, kommt doch am nächsten Tag mal vorbei. Das habe ich wie vorgestern gesehen. Habe ich noch gar nicht geantwortet. Tut mir total leid. Alex, wenn du es hörst, holen wir auf jeden Fall nach. Es ist ja neben dem Rennen auch so ein großes Meet and Greet, wo wir nur ein ganz kleines Fitzelchen, wir kennen 3-4 Leute und da freut man sich, die mal zu sehen und die trifft man halt da. Und mit den Großen haben wir ja gar nichts zu tun, sagen wir es mal, wie es ist. Und was da los ist und Wetter hat gestimmt, es sah mal ganz kurz nach Regen aus und auch das finde ich, ne, keiner will Regen haben, von Uckerrad, ein Kollege, dessen Name mir gerade entfallen ist, der hat sich tatsächlich in der einzig nassen Runde, hat er sich lang gemacht, Seite offen, Arm offen, Gott sei Dank, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, nichts gebrochen, aber der hat sich da richtig bandagieren lassen, der stand danach mit einer Theke und hat Fußbewältigung gemacht. Scheiße, aber wie gesagt, ich sag mal, so eine halbe Nacht Regen wäre noch beschissener gewesen, von den Ausmitteln. Auch da alles geil gewesen, Orga tipptopp. Und Hans Martin ist ein Schwabe, ne? Der weiß, wie man sowas macht. Tolles
Wochenende. Ja, jetzt muss man aber noch dazu sagen, also aus meiner Sicht war das ja auch, also ich fand es ja auch ein bisschen witzig, weil du ja sagtest, oh, und so geil und ich will dabei sein, ich will das miterleben und nochmal wie früher und Achter und am Ende bist du dann nach Uckerath gegangen, hast dir da die komplette Kappe abgerissen, bist nachts wiedergekommen, während ich hinten im Zelt war, auf dem Feldbett, hab mich irgendwie was vorbereitet. Du bist einfach reingekommen, hast dich auf dein Feldbett gelegt und warst innerhalb von 3 Sekunden am Pennen, wo ich dachte, geil, das ist sein Achterteam, 24 Stunden, da will man dabei sein, das will man ja erleben, Emotionen, Hoch und Tiefs, alles miterleben, geil mit den Jungs und der Pascal, der macht das ja so gut und du brauchst auf jeden Fall diesen sportlichen Leiter, weil der muss darauf achten, weil die Leute nachher selber nicht mehr wissen, die sind so übermüdet, müssen sie fahren, müssen sie nicht fahren, bla bla bla. Ich gehe raus, stehen zwei Jungs vom SCU draußen mit einem Fläschchen Bier am Trinken. Ich sage, na Jungs, und trinken wir noch ein Abschlussbier? Ja, ja, der Fietz kommt auch gleich. Wollten hier noch was trinken? Ich sage, nee, der Fietz kommt nicht mehr. Wie? Ich sage, ja, der ist schon da. Ja, wo ist der denn? Ich sage, ja, der liegt am Feldbett und pennt. Ich sage, der kommt heute nicht mehr raus. Ja, und dann ging...
Ich habe vorher noch halb Uckerrad eingeladen. Unten, ich habe gesagt, da meinte der Mario, hey, komm, wir machen jetzt Schluss. Ich habe mit denen ausgemacht, dass wir bis 10 Uhr hier Musik und Party machen. Da war schon 11 Uhr. Die müssen ja auch pennen. Die hatten auch, glaube ich, ein Doppelteam relativ gut am Start. Und ich gehe schon mal hoch. Ich habe den klassischen polnischen Abgang gemacht, habe aber, bevor ich den polnischen Abgang gemacht habe, erstmal alles zu uns eingeladen. Ja, und bin dann, ich weiß aber nicht, weshalb, ich war ja 2 Stunden später, habt ihr mich ja geweckt und dann durfte ich ja die Nachtschicht übernehmen. Halt.
Dann hatte Pascal gesagt, pass auf, ich leg mich mal 2 Stunden hin, Fizi, mach du das bitte. Und dann, das war ja quasi Anfang vom Ende da. Halb noch im Schmiersuff, da im Sessel, alles scheiße, ja, wer ist denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Ja, aber ist doch einer auf der Strecke. Ja, da sollte doch schon einer parat stehen. Ja, läuft doch.
Lief doch.
Und vorher alle Jack gemacht. Wir brauchen einen Sportschleiter mit Excel, der dann schon sagt, jetzt kommt er in 5 Sekunden, kannst dich parat machen
wir
hier.
Doch.
Und denk dran. Und was ist passiert? Der falsche Transponder wurde einmal übergeben. Dann aber ja, zum Glück
war,
noch reingerufen.
Das war tagsüber und da kann auch der sportliche Leiter nichts für. Man kann gar nicht so schlecht trainieren, wie ihr spielt, hat mein Fußballtrainer gesagt.
Hör auf, dann war Pascal auf einmal, ja, ich hole mir jetzt ein Ticket für eine Runde Ringfahren. Wenn ich hier bin, will ich auch mal eine Runde Ringfahren, hier Touristenfahrt.
Ja,
wunderbar,
richtig.
Ich komme raus. Keiner da. Also einer auf der Strecke. Kein Fahrer,
doch,
kein
da war
Fietz,
ich da einer.
Nichts.
Doch, Fietz war da.
Ich
Fietz war da. Fietz hat von
war keiner
halb,
da.
Fietz
war
hat von
keiner
halb
da.
Drei. Von halb drei Uhr
gibt's
nachts.
Gibt's keine Beweise, pass auf.
Doch,
da
die
habe
Beweise
ich
über
nämlich
Hub.
Noch im Stopp, da habe ich im Ohr noch Klingeln gehabt. Wenn irgendwas ist, ruf den Pascal an.
Ja, das
wählt
doof.
Die Nummer, dass die
ja,
immer
das
bei
doof.
Euch als eins ist. Wählt den Pascal an. Dachte ich, hier ist keiner. Fietz, kein Sportleiter. Ruf den Pascal an. Pascal angerufen. Pascal, ja, ich bin hier gerade nur.
Ja, Pascal, ist wichtig. Hier ist keiner, der drauf aufpasst. Wer ist das denn? Ja, sollte er Fietz machen. Ich sage, okay, kannst du dich drum kümmern? Ja, okay, ich rufe den an. Und dann hat er dich angerufen und er wieder hinzitiert. Und irgendwann wollte ich noch sagen. Ach so, ja. Und dann, irgendwann warst du dann wieder bei Sinnen, als ich nämlich ankam von meiner letzten Runde, fix und fertig war, wo du dann auf einmal wieder hochmotiviert Instagram angeschmissen hast, die Story, mich gefilmt hast, wie ich da halb am Kotzen sterben war,
deine
wie ich
Mama
dich da gefühlt in Valdemossa mal gefilmt habe. Und dann hast du nur gesagt, ach, guck mal, wie schön, wenn dem Jupp schlecht geht, geht mir das Herz auf. Das war du da
und deine Mama hat noch
erzählt
das,
dass
du dich nicht so anstrengen sollst.
Wem hast du geschrieben?
Deine Mama hat geschrieben, dass du dich ganz schön angestrengt hast.
Ja, stimmt. Da hast du geschrieben, nee, geht schon wieder.
Ja, genau.
Ich raus. Da habe ich auch gesagt, ich fahre auch keine zweite Runde mehr. Also.
Ich hatte aus meiner Sicht, ja, das Unheil lief ja schon vorm Start, ging das ja für mich los. Aber wie gesagt, man muss, zu meiner Verteidigung war jetzt nicht die, es hat ja alles geklappt, deswegen am Ende alles erstmal gut. So, es war jetzt nicht die vernünftigste Entscheidung, da mittags schon mit einem weiteren Teamfahrer an der Theke zu stehen. Und wusstest du, dass die Schnaps verkaufen bei am Rad am Ring?
Nee, wusste okay, ich nicht.
Tun sie, ich wusste es auch nicht, tun sie allerdings. So, das war nicht die klügste Idee. So, zu meiner Verteidigung, es war eine ganze Menge Frust mit drin. So, ich habe auch tatsächlich überlegt, ob ich irgendwie nicht aus der Nummer rauskommen, klingt jetzt falsch, weil der Pferd macht mir dieses ganze Wochenende zu viel Spaß, auch als Nichtfahrer. Aber ich hatte halt wirklich, also ich bin die letzten 5 Wochen, war es mir scheißegal, dass ich Fahrrad fahren konnte oder nicht. Es war hier und da mal, ach, ja, hätte schon Bock, wäre cool oder diese Pendelfahrten ins Büro oder so. Das hat mir einfach so ein bisschen, aber alles okay. Dieses Wochenende hat mir so, da habe ich mich das ganze Jahr drauf gefreut und das tat wirklich richtig, richtig weh. Hab dann gesagt, komm, hast alle heiß gemacht, zieh's durch und hat dann aber die Situation, dass der Pascal sich da weitgehend um alles gekümmert hat. Ich habe jetzt natürlich vergessen, dass der auch mal müde werden kann. Mea culpa. Ne? Hätten wir uns vielleicht besser absprechen können, dass ich danach so, egal. So, auf jeden Fall, das mit dem viel Bier trinken war tatsächlich Frustbewältigung. Und hat aber Spaß gemacht, sagen wir es, wie es hat Spaß gemacht. Das mit dem Schlafen gehen kann ich dir wirklich nicht erklären. Ich habe in meinem Leben noch keinen polnischen Abgang gemacht, wirklich nicht. Also ich kann mich wirklich nicht dran erinnern, dass ich mal so gesagt, ich war einfach, nee. Aber ich bin im Bett aufgewacht, was machst du hier? Wieso? Und laut dem Jan vom RTV hier, mit dem stand ich hier unten, habe ich halt noch ganz Uckerrad eingeladen. Ich sage, kommt hoch, wir haben Bier. Ja, die waren da, ich aber nicht mehr. Bin auch froh, die waren ja, nett im Vergleich zum Pascal, die haben mich nicht geweckt. Da habe ich auch meine eigenen Worte. Nehmt euch alles zum Anziehen mit, was ihr habt. Warme Sachen. Ich hing von 2:30 durch bis zum Ende, hing ich ja da in meinem Schaukelstuhl an der Strecke. Und boah, es war so kalt. Ich hatte so einen dünnen Sommerschlafsack, der mich auch nachher rausgeholt, weil die normalen Klamotten zu kalt wurden und so. Und ich so, boah, du Vollidiot, ey, hättest mal eine dickere Hose oder irgendwas. Du Depp. Ich habe gezittert, gefroren. Wenn ich jetzt im Urlaub krank werde, das kommt daher. Hab das, finde ich, aufgrund meines Aggregatzustandes halbwegs okay gemacht. Besser geht immer, gar keine Frage.
Würde ich jetzt pauschal widersprechen, aber gut.
Aus Fahrersicht, nein. Aus Fahrersicht natürlich, ihr habt den Stress, bla bla. Es hat alles funktioniert. Selbstverständlich auch mit eurem Beisein, ne, und mit eurem Zutun. Jeder ist ein Teil des Mosaiks sozusagen. Und das hat ganz funktioniert.
Ja.
Ich habe eine Runde verkackt.
Und du bist der Kleber, der da zusammenhält oder was?
Richtig, genau das. Zwei Komponenten. Die eine Komponente war Bier, die andere war Jägermeister. So, auf jeden Fall habe ich, ich glaube um 6 Uhr habe ich eine Übergabe verkackt, weil ich tatsächlich im Stuhl eingeschlafen bin. Aber es hat alles funktioniert. So, da hatte ich einen schwachen Moment. Ja, reden wir nicht drum her, war doof. Natürlich bin ich sehr froh, dass meine Frau diesen Podcast nicht hört, weil ich sagte, Schatz, du, nee, trinken wir. Also ich gucke, dass ich früh ins Bett komme, auch dass ich was schlafe. Wir fahren ja am nächsten Tag in Urlaub. Heieiei, war das gelogen, ey. Nein, aber alles in allem höre ich an deiner Zusammenfassung raus, weil da war ich mir am Ende gar nicht mehr sicher. Ich hatte ja, also Pascal hatte Spaß, hat er mir geschildert, hat mich ja nach Hause gebracht. Dominik saß bei uns im Auto, war todesbegeistert, auch todesmüde, er ist beim Reden. Wir saßen zu dritt im Auto vorne. Pascal hat auch so ein bisschen mit drei Sitzen und hinten eine Ladefläche. Und Dominik ist beim Reden, hört er auf einmal auf zu reden und ich kann so an der Seite an seiner Sonnenbrille vorbeigucken, waren die Augen einfach zu. Also er ist im Reden eingeschlafen. die beiden waren begeistert. Ich höre jetzt an deiner Zusammenfassung entweder absolutes mediales Geschick, dass du nichts anderes sagen willst, oder tatsächlich eine absolute Begeisterung von 24 Stunden bei aller Anstrengung, bei allen Hindernisse hatten wir. Wir hatten keinen Defekt, Gott sei Dank. Wir hatten Gott sei Dank, ne, keinen Sturz. Wir hatten keinen Transponder. Wir hatten eine Situation, wo es kurz knapp wurde. Hatten alle Beteiligten, ne, ich glaube Micha und Jonas waren das, super reagiert und haben dann den Fehler schnellstmöglich ausgebügelt. Alles geklappt, also es ist nichts, kein Kind richtig in den Brunnen gefallen. Ich meine, machen wir es anders. Es könnte ja auch sein, du fährst los als Starter und du siehst, denkst, okay, wir haben uns viel vorgenommen, Ergebnis offen, aber wir wollen ja ein gutes Ergebnis finden. Und du siehst am ersten kleinen Anstieg auf der Nordschleife, auf der Grand Prix-Strecke, siehst du die erste Gruppe wegfahren. Hast du dir ja wahrscheinlich auch anders vorgestellt. So, ne? Ich fahre da ein bisschen mit, ich hau mich zwar aus dem Leben, aber ich werde das Ding da in der ersten Runde nicht gewinnen. Aber ja, ich fahre die Jungs an einer guten Position rein, übergib, ruh mich aus. Das war wahrscheinlich dein Plan, gehe ich mal von aus.
Ja, ich hatte, also Pascal, ne? Mit Pascal hatte ich ja auch ein Vorabgespräch und er sagte mir so zwei Dinge, wo ich komplett widersprochen habe, weiß ich nicht, da kannst du dich vielleicht auch noch dran erinnern und hast auch widersprochen. Punkt 1 war, du kannst den Ring komplett ohne Bremsen fahren. Das geht nicht. Also Jonas wusste das nicht, er ist ja dann auch mehrfach gefahren und hat gesagt, nein, es geht nicht. Und ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen. Jeder hat mir gesagt, es geht nicht. Es kommt nämlich eine Kurve, da musst du definitiv bremsen, wenn du da richtig schnell runterkommst. So, dann Punkt 2, was Pascal mir sagte, du kannst bei Legends 1 bei der hohen 8 dranbleiben. So, da habe ich ihm gesagt, nein, auch das geht nicht. Doch, da muss man einmal tief gehen oder, nein, geht einfach nicht. Wenn die, also ich würde mal sagen, in der Abfahrt holen die mir nicht viel weg. Also in der Abfahrt habe ich richtig teilweise laufen lassen. Ich habe mal geguckt bei einer Bestzeit von Nürburgring Start, also ne, Nordschleifen Start, bis unten Bergwerk, habe ich einen 57 noch was Schnitt.
Das ist gut.
Ne, da haben, glaube ich, nicht viele so. Das heißt, sie nehmen mir da nicht viel ab. Aber die fahren dann eine 39, während ich eine 45 fahre. Das heißt, die nehmen mir auf dem Rest vermutlich, vielleicht hole ich da sogar noch eine Minute runter raus, weiß ich ja gar nicht. Vielleicht holen sie mir dann 7 Minuten, holen die mir weg, in einem Anstieg, hohe 8 und Döttinger Höhe. So, und Döttinger Höhe, da hast du ja am Anfang auch noch irgendwie was, wo du dich dranhängen kannst. Und ja, da, ne, da fährst du ja auch schon einen zügigen Stiefel, aber die fahren ja auch keine 60. Das heißt, da wird, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr viel Zeit an den Bergen rausgeholt.
Ja, total. So.
Und dann guck mal, was die da hochballern, was ich da hochballer. Und ich würde sagen, nein, es geht nicht. Bei Legends 1 bleibt unser einer nicht hinten dran. Ich weiß, dass Jonas, der auch schon sehr stark am Berg ist, das Hinterrad vom Peter verloren hat und meinte, Alter, ich habe eben einen von den Legends gesehen. Ich habe da versucht dran. Keine Chance. Und da haben wir dann rausgekriegt, dass es Peter war, wo wir gesagt haben, Jonas, der ist 60. Ey, ist einfach unglaublich stark. Und naja, da habe ich halt Pascal gesagt, ja, sagt er wäre damals mit irgendeinem Profi mitgefahren, bla bla bla. Ich weiß es nicht. Man sagt ja auch grundsätzlich, der Radsport wird ja immer schneller. Außer, glaube ich,
du kannst dir die Zeiten, angucken, habe ich ja im Vorfeld gemacht. Der Achter, unser Achterzeiten, also wir waren im Team schneller als das letzte Rad am Ring, Achterteam von Moskowskaja damals. im Durchschnitt, so im Median, sagt man, glaube ich. Also ja, es ist schneller geworden.
Also wir jetzt mit Platz 7 waren schneller als
die Moskau. Also nee, Augenauswertung. Ich habe mir mal einmal alle Zeiten angeguckt von uns, also ne, die Tabelle so, da waren eine Menge 50er mit drin bei Moskowskaja, ja, die bei uns doch sehr spärlich gesät waren. Das ist, ich habe es jetzt nicht im Detail, ne, aber und da sind wir damals, glaube ich, Fünfter geworden, meine ich. Ich bin mich ganz sicher. Es ist schneller geworden. Ja, es stimmt auch. Pascal ist mal eine Spitzengruppenrunde gefahren mit Knesi, mit zwei oder drei so spanischen Cala Royal Profis. Das Team hieß damals anders. Das waren so 6, 7 Leute und er war in der Spitzengruppe. Weiß der Teufel, wie der da reingekommen ist. Er hat es aber geschafft. Er hat sich da Feinde gemacht ohne Ende, weil man ihm auch mal gesagt hat, hey du Lappen, wer hier hinten lutscht, muss auch mal führen. Hat Pascal vehement mit verneint, weil er es einfach nicht gekonnt hat. Und hat sich aber dann nicht nehmen lassen, bei Start und Ziel den Sprint anzusetzen, um damit die All-Over-schnellste Zeit von Rad am Ring, ich weiß nicht, 2016 zu haben oder so. Es kommt zum Wechsel. Er übergibt den Transponder. Brüllt noch, fahr mit denen mit. Dann hat er sich, glaube ich, ins Zelt gelegt und 5 Stunden geschlafen. Danach hat man ihn auch nicht mehr gesehen. Also ja, der Junge konnte zu seinen aktiven Zeiten ist ein unbeschreiblich guter Fahrradfahrer gewesen, muss man sagen. Sehr talentiert. Ein Riesentalent drin, sich so aus dem Leben, so über seine Verhältnisse zu ballern, was dir ja ungemein hilft bei einer Runde. Das ist ja das Geile am Achterteam, ne? Du musst ja partiell nicht wirklich dran denken, ich muss ja gleich nochmal fahren. Bis dahin sieht die Welt wieder anders aus. Ist beim Viererteam ja schon wieder ein bisschen was anderes. Beim Zweier und Einser sowieso. Aber im Achter kannst du richtig kaputt machen. Und du wirst schon wieder fit bis zum nächsten Mal. Und da muss man ein bisschen in Schutz nehmen, ob die Zeit schnell, das müsste man mal vergleichen, das kann man mal machen. Natürlich, auch er ist ein Jedermann, der kein Rad mehr fährt. Und natürlich, das ist bei uns beiden so, das wird bei allen so sein, früher waren wir alle besser und schneller.
Ja gut, dann Respekt, aber ich habe jetzt mal grob in unseren Reihen keinen gesehen, der da bei Legends 1 mitfahren kann.
Auf gar keinen Fall.
Vielleicht auch mal bei 2. Ein flaches Stück hinten dranhängen, ja. Aber wenn wir jetzt hier über die hohe 8 und sowas reden, da sind wir raus. Machen wir uns
nichts vor. Nein, aber das ist ja auch okay. Auch das muss ja ein Jedermann aushalten, dass Jedermann ist. Ne? Und du kannst einem nicht verbieten, zu trainieren und du kannst einem nicht verbieten, viel trainiert zu haben. Und es ist wie im Leben, es gibt immer einen, der besser ist. Und deswegen ist dieses eigene Ergebnis, der 7. Platz, wir wissen, was wir dafür getan haben. Man muss fairerweise sagen, in unserer Sphäre fühlt es sich ein bisschen an wie eine Niederlage, weil wir den 7., klar haben wir den gewonnen, wir haben da 24 Stunden für gearbeitet, aber unser Ziel war dann der 6. Platz. Mal verlierst du, mal gewinnen die anderen, passiert halt. Beim nächsten Mal holen wir den 6. Platz. Und das ist ja das Geile daran, ne? So, es ist nicht immer nur die Erfolgsstorys, wir können so geil, wir haben hart für den 7. gearbeitet und den 8., nee, mit dem 8. haben wir hinten nicht wirklich was zu tun. So, das ist einfach eine Sichtweise. Was in dem ganzen Wochenende mir aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kommen, das wollte ich jetzt, wir nähern uns ja langsam dem Ende, mit dir nochmal drüber sprechen und mal fragen, ab wann, also welchem Alter oder welchem Lebenszeitpunkt man Ergebnisse nur noch in AK-Platzierungen präsentiert. Also du wirst nicht 20. Nicht 20. im Rennen, du wirst 5. Und dann irgendwie, 5. Ja, AK.
Ja, ich habe das auch gesehen. Also ich bin da ehrlich gesagt, also viele machen das ja auch auf Instagram, ne? Ja, ich bin 4. geworden oder 3. geworden. Denk ich, krass, okay, Glückwunsch. Ja, AK.
Richtig, ja.
35. Gesamt. Da denke ich mir immer so, es ist eine Klasse, ne, sollen die Leute, aber ich für mich denke immer, ja, du hast halt ein Rennen und dann gib es 1, 2, 3, 4, 5, 150, so jetzt bei 8er, ne? Mhm. Was soll ich da AK? Und ich habe das auch gesehen. Ich hab mal bei uns geklickt, Platz 7 und dann Urkunde, drücke ich drauf, 5. Ich denke, hey, haben sich aber vertan. Und dann, da steht auch nicht AK, da steht nur ganz groß drauf, 5. Platz. Und unten ganz klein steht 7. Platz Gesamtwertung. Und Ja, man weiß ich nicht, man kann sich die Welt schön rechnen, ne? Also ich würde da einfach die sortenreine Platzierung draufdrucken, Punkt, Ende.
Aus. Aber jetzt, wenn wir jetzt mal in 60
Jahren,
lass mal Peter mal außen vor, ne? Als Wunderkind der 60-Jährigen. Aber wenn ich mit 60, mit meinem Lebenswandel, den ich führe, also spätestens mit 60 werde ich, vielleicht sogar mit 50 werde ich schon, da gehe ich auf AK.
Du gehst auf AK?
Wenn ich 50 bin, safe. Vorher weiß ich
ach,
nicht.
Ach, was soll der Blödsinn?
Doch, mit, ey, ganz, also mit 50 kannst du nicht mehr mit, das geht nicht. Das geht nicht.
Ja, dann fahr doch einfach mit, aber dann kriegst du dann die ehrliche Platzierung. Oder du fährst halt direkt Rennen, wo hier Masters 2, Masters 3
ja,
oder
aber
sowas.
Jetzt, ja,
dann
ja.
Dann kriegst du dich halt mit deiner ja, AK.
Aber dafür gibt es ja auch AK-Wertungen und so bei Rennen. Deswegen, also, mach das wie die Triathleten. Da
ja, es ist eine schöne Sache, aber ich finde, bei so einem Achterteam finde ich das
nein,
irgendwie
Achterteam
auch ein bisschen Banane, weil
nein.
Du hast halt 8 Leute und die sind ja, ja nicht alle 41 oder alle 51 oder alle 20, sondern...
Wir waren sehr, sehr... also ich glaube, bei uns ist der Alters... Wir haben keine 10 Jahre im Schnitt zwischen Jüngsten und Ältesten. Ich finde, das ist ein... Also wir sind ein guter Mittelwert. Aber nee, du hast recht. Nein, beim Veranstaltung mit mehreren Startern in einem Team. Nein. Ich dachte jetzt an so normales Jedermann-Rennen oder so.
Ja. Aber gut, meine Meinung ist, muss beim Achterteam nicht sein. So, du hast noch was? Das war's?
Das war's.
Ja, das war Rad am Ring 2025. Bevor wir hier zumachen, vielleicht, du hast es eben schon mal angeschnitten, wünsche ich wirklich allen, die sich da verletzt haben. Ich habe in der ersten Runde, wo sehr viel auf der Strecke waren, 3-mal die gelbe Fahne gesehen und da lag nicht nur immer jeweils einer, sondern mehrere. Und gerade in den schnellen Abfahrten, du hast keinen Schutz. Du hast ein ganz dünnes Lycra und das ist auch, glaube ich, mit dem ersten über den Asphalt rutschen schon durch. Und ich hatte bei der ersten Runde auch im Augenwinkel, meinte ich, jemanden erkannt zu haben. Es war die Jael von Strassacker. Ich habe sie mal angeschrieben und die hat auch geschrieben, dass sie das war. Und die ist da mit 65 abgeflogen.
Oh, fuck.
Ich habe ein Video von der gesehen. Ey, ein Video gesehen, das ist das gefühlt wie, weißt du, wenn so ein Motorrad abfliegt und dann nochmal 100 Meter durch das Kiesbett rutscht. So ungefähr sah das aus. Oh,
nur ohne Lederkombi, ne?
Genau, und die wurde dann in einen Krankenwagen einsortiert und hat irgendwie eine Knochen. Was ist das, Kugelkopf oder sowas, irgendwie sowas, Quetschung, die hat mir den Ausdruck genannt, ich kann es nicht. Da hat sie noch Glück gehabt, dass das nicht irgendwie zertrümmert wurde, sondern nur gequetscht wurde, das war wohl kurz davor. Aber übelste Aufschürfungen, also sie wurde mehrfach genäht, weil einfach diese Aufschürfungen so tief gehen, wenn du da halt bei so einem Speed dich niederlegst und die ganzen Wunden wurden zwar vollgepumpt mit Schmerzmittel, die ist dann ins Krankenhaus gekommen und aber dann 2 Stunden lang ausgewaschen, ausgebürstet, weil der ganze Dreck da drin war und sie dachte, ich hatte noch nie so Schmerzen trotz der Schmerzmittel. Also wenn du dich da legst, ist es meistens übel einfach, weil du da so runter so hohe Geschwindigkeiten hast. Deswegen, Jael von uns, gute Besserung. Lass dich nicht unterkriegen, halt die Ohren steif und alle anderen, auch hinten im Brünnchen, war auch nochmal zu einer späteren Runde eine gelbe Flagge, wo ich dann einen Krankenwagen auch stehen habe sehen. Allen unbekannterweise gute Besserung, hoffentlich nicht zu viel passiert und eine schnelle Genesung an der Stelle. So, ja. Fizi, dann
kann ich mich
würde ich sagen, genau, das ist erstmal das Wichtigste. Dann, was auch noch wichtig ist, danke an den Sascha, danke, du kennst noch mehr Namen, ich hab's mit Namen nicht so, du hast dich auch noch mit dem Dextro-Chef höchstpersönlich unterhalten.
Wolfgangs Abschiedstournee. Wolfgang geht nämlich in Rente, jetzt irgendwann, hat er uns gesteckt und das war sein letztes Rad am Ring in Amt und Würden und natürlich an die ganze Dextro-Crew, an alle ja, von A bis Z. Danke für das tolle Erlebnis. Danke an die Eventwerkstatt und ja, Rad am Ring bzw. Philips Bike Team, die zusammengehören, dass ja euer Team, sprich wir, da fahren durften. Auch da vielen, vielen Dank. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Danke an unsere Fahrer, danke an alle, die eingesprungen sind, danke an alle Helfer, danke an alle, die vorbeigekommen sind. Danke an jedes Bier. ja, danke an alle, die wir ja, gesehen
haben.
Ja?
Und noch an, ich weiß gar nicht, ob du schon gesagt hast, Hans Martin, ich habe dich gerade schlecht verstanden, der das ja irgendwann mal ins Leben gerufen hat, beziehungsweise ja, den ganzen Bums organisiert. Danke Hans Martin, danke an Holger, der das da gefühlt auch 24 Stunden moderiert. An alle anderen, die wir auch genannt haben, nicht genannt haben, natürlich auch herzlichen Dank, dass es wirklich so ein legendäres Rennen gibt. Und ich möchte mal anmerken, dass Alex Social Media richtig geil gemacht hat. Wer da mal gucken will, also die Seite kann ich da, Insta-Seite empfehlen. Guckt euch da mal ein paar Reels, paar Sachen an auf Rad am Ring. Die sind da rumgelaufen. Die hatten, die haben mich auch kurz interviewt und sie hatte ein Mikrofon dabei, hier dieses kleine, weißt du, was du den Leuten dann immer unter die Nase hältst, ne? Dann hatten die pauschal immer zwei Kameras dabei. Eine Kamera, die dich von vorne filmt und eine von der Seite, weißt du, wo du hin und her schneiden kannst, was ja einfach das Video ein bisschen dynamischer und professioneller aussehen lässt. Und einen dritten noch, also quasi zwei Kameramänner. Sie hat interviewt mit dem Mikrofon und einen dritten, der direkt mit dem Laptop da hinten dran hing, mit den Kameras verbunden war, die Videos direkt geschnitten hat und auch zeitnah dann hochgeladen hat, was finde ich auch immer geil ist. Jetzt ist Fizi, glaube ich, mal ganz kurz weg. Ich rufe ihn nochmal an. Wenn du da das Video nicht stundenlang auf der Festplatte liegen lässt und dann irgendwann eine Woche später den ganzen Bums hochlädst, sondern das zeitnah hochlädst. Und das hat Alex auch gemacht. Also die Sachen sind top aktuell da auf dem Instagram-Kanal hochgeladen worden. Und da auch nochmal, Alex, an dieser Stelle ein sehr großes Lob an dich. Du hast das wirklich gut gemacht und kann man sich gut angucken. Macht Laune, da zuzuschauen. So, dann schließe ich jetzt hier die Runde. Ich glaube, wir haben hoffentlich niemanden vergessen. Also wie gesagt, nochmal allen gute Besserung. Allen, die irgendwie da waren, sich beteiligt haben, mit uns da Zeit verbracht haben oder auch nur da vor Ort waren, auch nochmal ein riesen Dankeschön. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr bei Rad am Ring wieder. Ansonsten geht der Weltpokal natürlich weiter auf vatasia.de. Es geht jetzt weiter mit Schau ins Land, König. Und dann noch mit dem Charlie-Kriterium und Schwerin. Und wir sehen uns aller spätestens am 3. Oktober beim Finale in Münster. Bis dahin, macht es gut. Ich sag jetzt mal für Fizi und mich zusammen tschüss zusammen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt uns treu. Bis bald.
Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.